Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und willkommen zu Binärgewitter Talk 25, Codename Pickstarter. Felix und ich haben uns gedacht, wo alle anderen weg sind, dann können wir uns einfach mal hier in den Shack schleichen und doch so eine kleine schöne Sendung aufnehmen.
Hat funktioniert, also
Funktioniert. Vorbereitungszeit grob 5 Minuten, aber wird
aber grandios. Dafür 4,5 Minuten gelacht davon.
Richtig. Genau. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an, und zwar die Kategorie der Woche.
Kategorien der Woche.
Die Kategorie
RO. Kategorien der Wochen. Oh. Weil wir sind ja irgendwie zu spät.
Ja, ist auch korrekt gegendert damit schon quasi. Ja. Genau. Die erste kommt von mir, ist der Geruch der Woche. Ist total gut, weil hier ist so ein New York Times Artikel, den ihr eventuell sehen könnt, vielleicht aber auch nicht, wenn ihr in der Paywall hängen bleibt. Wir wissen noch nicht genau, warum.
Deswegen müsst ihr euch einloggen. Richtig. Und bezahlen dafür.
Auf jeden Fall ist es total gut, weil zuerst las er sich so ein bisschen wie ein Artikel von The Onion. Überschrift: Good Smell Perplexes New Yorkers. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass in Lower Manhattan irgendwie eine Wolke aus Duft durch die Straße geflogen ist. Die hat alles nach Vanille und Zucker und gut riechen lassen.
Bier.
Und alle waren total verwundert und alle so: Warum riecht es denn hier so gut? In New York riecht es normalerweise nicht gut. Und dann ist irgendwie Emergency Management Coordination Office gekommen und so: ist nicht giftig, riecht auch gut. Weitermachen.
Und es war zum Schluss dann genau was?
Weiß keiner, immer noch nicht. Es gab zwei Diplomaten aus den Niederlanden. Der eine hat gesagt, es riecht wie geröstete Erdnüsse, und der andere hat gesagt, es riecht wie ein holländisches süßes Stückchen, das Peperkök heißt.
Peperkök.
Aber er konnte nicht genauer beschreiben, was Peperkök eigentlich, nach was es riecht. Von daher.
Ach so, ja, nachdem, wonach es gerochen hat, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich war es einfach irgendwie, was könnte es gewesen sein? Wir können ja mal irgendwas spekulieren.
Trotzdem nicht schlecht. Nee, irgendwas mit High Fructose Corn Syrup, weil alles in den USA.
Ach so, ja, klar.
Die haben ja keinen Zucker, die haben ja nur
Mais. Ja, die haben diesen Mais-Scheiß, oder? Ja.
Genau,
richtig. Was könnte es denn gewesen sein? Also ich würde jetzt sagen, einfach, die haben da irgendwie, einer hat zu Hause irgendwie ein Experiment mit Essen gemacht und dann das Fenster offen gelassen oder so.
Ja, oder jemand hat einfach versucht, was passiert, wenn man ein Fass Zucker hat und Magnesium brennend reinwirft.
Das könnte natürlich auch
sein. Karamell.
Also ich glaube, es hat einfach einer irgendwie gekocht, und das macht halt sonst keiner. Die gehen alle bloß zu McDonald's. Und deswegen waren die halt vollkommen verwirrt, dass irgendjemand Essen machen kann.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Interessant. Es wird wahrscheinlich für immer ein Mysterium bleiben.
Aber zu Recht.
Wir müssen die Niederländer fragen.
Wir haben aber noch eine, ja?
Ja, genau. Wir haben das
Kategorie N der Kunstwerke. Ich sage auch Kunstwerken dazu jetzt.
Kunstwerken der Wochen.
Okay.
Und zwar, es geht darum, es ist jetzt auch schon ein bisschen älter wieder. Es geht um ein Porträt von Jesu. Und das war irgendwie schon ein bisschen kaputt, weil es halt schon super alt war. Und dann hat sich eine ältere Dame gedacht, so, das sieht so kaputt aus, ich restore das einfach mit ihren Painting Skills. Was dann rausgekommen ist, sieht ein bisschen retarded aus. retardiert, sorry. Sieht ein bisschen retardiert aus.
Maximal retardiert sogar.
Maximal retardiert.
Genau. Wurde auch dann direkt zu einem Meme weiter verwurstet, was total gut ist.
Dass abgesehen davon, dass sie halt einfach irgendwie Jahrhunderte lang alte Kunst vernichtet hat, aber man kann
ja das interessiert im Endeffekt auch keinen. Hast ja ein Bild schon, von dem es davor aussieht. Und
genau, du hast ja eh schon andere Bilder.
Es ist auch bei so alter Kunst ist irgendwie so, ja, gut. Also wenn es jetzt Höhlenmalereien sind, ist schon so, ja, krass, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die vor 400 Jahren auch malen konnten. Und ja, ein bisschen. Auf jeden Fall total
aber
gut.
Aber das Porträt ist erst 200 Jahre alt, deswegen ist es nicht
so. Gab es zum Beispiel den @FrescoJesus Twitter-Account, der mit grandiosen
Jesus.
My Face, What Happened to My Face, war sein Lieblingstweet.
@FrescoJesus.
Es gab eine Change.org-Petition, die dafür war, dass wir die Restaurierung nicht wegmachen sollen. Also die haben dann so gesagt, fuck, 100 Jahre altes, 1000 Jahre altes Bild, keine Ahnung. Lass doch mal die Wasserfarben von der alten Oma, die das restauriert hat, wegmachen. Und dann gab es irgendwie 22.100 Signaturen.
Dass sie es dran lassen?
Irgendwie Ende August war das, also vor ein paar Tagen. Dass es dran lassen, genau. Und da gab es irgendwie unglaublich viele Meme-Bilder und.
Also, keine Ahnung. Wie verwirrt musst du denn bitte sein, dass du einfach mal irgendwelchen Shit anmalst, was super alt ist?
Naja, alte Frau.
Okay,
sein, die leicht komisch drauf ist.
Ja, also die News waren irgendwie auch erst, dass es ein alter Herr gewesen ist, aber ich weiß nicht, weil das irgendwie Übersetzungsfehler war, ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch. Jedenfalls jetzt ist es quasi alles fertig und es gibt 1000 Millionen Memes dazu, und ihr könnt eure eigenen Bilder dazu machen, wenn ihr jetzt irgendwie auf Meme-Generator oder so.
Es gibt auch, gab auch eine Seite, wo du dann deine quasi andere Kunstwerke der, der Neuzeit quasi selber restaurieren konntest.
Restaurieren.
Da sind auch ein paar super Sachen bei rausgekommen. Ja. Echt gut. Was,
ja.
Okay, es war ja nur ein Kunstwerk, aber wir haben genau. ja mehrere Kunstwerke kennen.
Quasi. Mehrere Kunstwerke in der Woche, genau. Das zweite war irgendwie ist, ein Paket, hat ein Museum angenommen und derjenige, der das Paket übergeben hat, hat gesagt, okay, ihr dürft das erst nach 100 Jahren öffnen. Und das war genau zu diesem Zeitpunkt und dieses Museum hat sich gedacht, okay, wir nutzen die Chance und neue Medien und machen quasi so einen Livestream, wo dann die ganzen Leute zugucken können, was da drin ist. Hm. Ich finde es ziemlich cool eigentlich.
Was war drin?
Ich glaube nur Zeichnungen und Bilder und so ein Shit.
Also kein
nicht super
iPhone 6. Boom, Magic.
Das wäre awesome. Das wäre dann, er hätte nämlich super das
gesehen. Das ist ein 6230 Nokia. Also ja, ist jetzt schon beeindruckend, weil das war 100 Jahre her, aber naja.
Also, will einer das?
Richtig, nee, nicht.
Nee, okay. Und es waren halt irgendwie irgendwelche Beschreibungen, mhm. Text und Zeichnungen und sowas drin. Aber es ist schon cool einfach, dass die das wirklich die 100 Jahre sich zusammengerissen haben und jetzt halt eine so riesige Action draus gemacht haben. Hm. Weil derjenige, der es angenommen hat, zu dem Zeitpunkt, der ist garantiert nicht mehr.
Aber ich denke einfach, das war, wenn das Museum war vielleicht im Staatsbesitz und das waren Beamte, und die können das einfach explizit nicht schneller öffnen.
Ach so, ja.
Das da geht was nicht. Ein und dann müssen die das bearbeiten. Das dauert grobe 100 Jahre. Ich meine, also es Weihnachten kommt dazwischen, Urlaub haben sie ja, irgendwann ja, mal. Also frühestens.
Klar, und dann ist ja auch schon immer so früh der Wochenende.
Wieder. Richtig, kann muss zum so. Zahnarzt immer ja, wieder.
Stimmt. Und die Kinder halt. Man muss sich auch um die Kinder kümmern.
Puh, manchmal.
Es gibt ein Video zur Eröffnung. Also wenn man den Livestream verpasst hat, kann man sich das trotzdem nochmal anschauen. Super. Was relativ nett ist, weil ansonsten wäre es halt blöd. Dann müsste man bis zum nächsten quasi warten, was dann wieder passiert. Trotzdem sehr cool einfach.
Sauber.
So. Tote der Wochen. Toter der Woche.
Genau.
Wochen.
Okay, wir haben hin und wieder so kleine Artikel, die nicht von uns sind, sondern wahrscheinlich von Flydie oder Ingo, die sich aber heute gedrückt haben, aus sowohl mangelnder Courage als auch
Zombie-ism.
Anstand.
Und Zombie-ism.
Und weil sie wahrscheinlich Zombies geworden sind.
Tja, Pech. Das eine habe ich mir tatsächlich auch durchgelesen, das Wunderkit. Wir haben ja darüber schon mal gelästert von der Zeit. Und haben gesagt, das ist einfach ein Riesenscheiß und keiner würde es jemals gebrauchen können, weil es einfach irgendwie...
Tja.
Nix macht.
Wer hätte es gedacht?
Und das Besondere ist, es ist wirklich ein Riesenscheiß. Mhm. Und keiner benutzt bis heute. Und die Sechs Wunderkinder-Firma, weiß gar nicht, wie viele Leute sind das, wahrscheinlich mehr als sechs, haben sich dann halt auch zusammengerissen, Herz gefasst und gesagt, okay, das ist so ein Scheiß. Wir machen es einfach ganz weg und supporten jetzt quasi die Wunderlist, die Liste der wundersamen Dinge oder so. Ich habe, kannst du was dazu sagen, weil ich kenne die Wunderlist nicht. Ich glaube, es gibt es auch nicht für einen
High-Computer. Ich finde es, ja.
Kostenlose To-Do-App.
Ist komisch, weil Deutschland normalerweise, ja, ist mal nett zu sehen, wie die mit hier, Versagen klingt ein bisschen hart, Failing.
Failing ist in Ordnung, aber Versagen ja, mit ist nicht gut.
Ja, das ging zu fies. Versagen hat schon, ja, das ist eben die Sache. Bei den Amis ging die ja permanent kaputt und alle freuen sich dann so, ja, ha, nett, dass du versucht hast, mach doch mal was Cooles Neues.
Das ist und halt, das, dieses ganze irgendwie Versagen und Neuanfang ist halt hier in Deutschland nicht so.
Richtig,
da gab es einfach einen verkackt hast, dann coolen ist halt
Artikel,
so.
Warum Berlin irgendwie zu stark gehypt wird als Startup Capital und das war einer der Punkte, weil sie halt gesagt haben, ja, hier in Deutschland, wenn du deine Firma versemmelt hast, ja. Und du sagst so, nee, ich mache jetzt aber eine zweite Firma, die was ziemlich Ähnliches macht, dann werden irgendwie alle Leute sagen, nee.
Du meinst, die und? Leute passen wirklich auf, ja. Was du machst? Oh shit, in den USA ist wohl nicht so. Nee. Außer auch großes Land, von daher
merkt man es. Nee, die in den USA denken sie halt, manchmal gehen Dinge einfach schief und dann kann man auch nicht viel machen.
Aber wenn man halt sowas ganz Ähnliches macht, dann ist es halt schon irgendwie
richtig.
Cool. Naja. Außerdem haben sie ja nicht ganz versagt, sondern nur halb versagt. Quasi mit ihrem Hauptprojekt und das Nebenprojekt.
Ja, deswegen mal schauen, wie weit sich das noch geht, dreht.
Ja. Genau, also Wunderkit ist tot, aber die Wunderlist 2 ist jetzt ihr neues Projekt. Wunderlist war, glaube ich, mal irgendwie eine Ausgliederung oder irgendwie so ein Preview zu Wunderkit.
Ich hoffe echt, dass es keine To-Do-List ist.
Es ist eine To-Do-List.
Ah, fuck.
Was willst du sonst mit einer Wunderlist machen?
jetzt mal. Ich weiß nicht, die sagen, es ist a serious revamp of the firm's core task management service. Ein Task Management.
Task Management, Bullshit. Task Management ist eine To-Do-Liste.
Richtig. Naja, egal. Ich finde auch, wir sollen nicht drüber reden, weil in einem halben Jahr reden wir dann wieder drüber. Ja, also, noch mehr.
Wir haben noch mehr tote Leute.
Dann sind es ja nicht Totar der Woche, sondern Totern.
Genau, Bitfloor, sag mal was dazu.
Also Bitfloor, ja, ist mal wieder eine Bitcoin-Exchange aufgegangen. Ist immer so super zu sehen.
Ja, fuck.
Bitfloor habe ich, das war so nervig, ich habe da so einen kleinen Bitcoin-Trading-Bot geschrieben und Bitfloor hat eine echt schicke REST-API gehabt und bei denen habe ich angefangen, den Bot zu schreiben und ungefähr 4 Tage, nachdem der Bot dann lief, bumpf, Bitfloor geht kaputt, stellt sich raus, die haben irgendwie, ich glaube, sie haben es auf Linode gehostet, auf dem Hoster, da ist irgendjemand wahrscheinlich wieder, es war ja neulich schon, Bitcoinica war ja da, glaube ich, auch im Endeffekt, haben die auf Heroku angefangen, Linode gegangen.
Ja, das Gute ist, Mt. Gox ist schon mal kaputt gegangen, deswegen gehen die jetzt nie wieder kaputt.
Richtig, und bei Bitfloor ist es jetzt ähnlich, da hat dann auch irgendjemand, also sie haben ja gemeint, ja, ist alles verschlüsselt, aber irgendjemand hat aus einem unverschlüsselten Backup irgendwie die, also der ist da irgendwie rangekommen. Das unverschlüsselte Backup lag rum, weil es irgendwann mal ein Upgrade gab und dann hat er das kurz auf die andere Partition geschoben, aber hat es vergessen, da zu löschen. Mhm. Bedeutet, jemand hat einfach das Wallet sich geschnappt und hat einfach alle Bitcoins abgehoben, die es da gab. Okay. Und die hatten auch kein Hot and Cold Wallet und alle so, warum hast du denn alle Bitcoins, die du hast, in einem Wallet und es ist auf dem Rechner, wo der Fuckshit läuft? Du brauchst die doch nie alle. Tu die doch mal irgendwo rüberschaufeln. Und ja, der Typ auch so, ja, tut mir total sorry.
I'm sorry.
So sorry.
Wie viel waren es bloß? 300.000? Naja,
ist ja nee, irgendwie einen ganzen Haufen Geld und alle wieder so, und
ihr seid voll blöd.
Ja, er ist ja, netter Kerl irgendwie und hat gemeint, ja, fuck, irgendwie müssen wir versuchen, dass das, also die US-Dollar, die da drauf waren, die gibt es noch alle, die könnte man wieder abheben. Ich hatte irgendwie $10 drauf und für Nicht-Amerikaner kannst du natürlich per International Wire Transfer abheben, kostet $9. Und ich so, nee.
Das ist ja echt praktisch.
Genau, auf jeden Fall hat es die mal wieder versaut.
Das ist ja schon ein bisschen blöd.
Richtig, haben die IP, wo das herkam und irgendwie die Transaktionen, aber ja, das ist irgendein
das
russischer
halt einfach,
Proxy.
Ja,
und
herzlichen Glückwunsch. Irgendwo fucking Dings, Tor, Tor-Exit-Node, herzlichen Glückwunsch.
Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, Bitfloor ist weg. Jetzt dumm gelaufen.
Genau, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Held, der unserer Zeit, der gestorben ist, nämlich Neil Armstrong. Mit 82 Jahren ist er verstorben. Ich glaube, muss man gar nicht so viel zu sagen, außer dass er halt super
ist. Ist das der Radfahrer, Trompetenspieler oder Astronaut? Das ist, glaube ich, die wichtige
Alle
Frage.
Alle drei zusammen.
Alle drei zusammen, scheiße. Da haben wir drei große Armstrongs verloren.
Ja, nee, es ist natürlich der Armstrong, auf dem Mond war und dort
richtig.
Sachen getan hat. genau, also hast du noch irgendwie was zu ihm, was du schon immer loswerden wolltest?
Ich habe irgendeine Doku gesehen über irgendwas, irgendeinen Podcast.
Oh ja, Sachen über Sachen sehen, das kenne ich auch.
Nee, ist total egal, ich komme nicht drauf.
Genau, jedenfalls.
Ich würde einfach sagen, News.
Aber ich finde, mit 82 Jahren ist auch gutes Alter gestorben.
Ja, das ist also dafür, dass der im Weltall war und die damals sicher mit Strahlenschutz noch nicht so richtig gut drauf waren. Ist ja schon okay.
Genau, kommen wir einfach zur super schon wieder Krypto-News.
Richtig.
Es geht um den Nachfolger von Beast. Beast war ja dieses SSL-Angriffs Known Plain Text Kram. Und jetzt gibt es einen neuen Angriff, der sogar noch irgendwie ein bisschen cooler ist, finde ich, weil der einfach zu verstehen ist. Es geht um Crime, die Abkürzung, wieder so coole Abkürzung. Ich weiß gar nicht, was heißt. Ich glaube, es hat auch keinen.
Heißt sich irgendwas, weil es alles
cool ist. Nee, ich glaube, sie sind noch nicht so weit, dass sie dafür wirklich einen Namen haben. Sie haben erstmal gesagt, wir haben dieses Akronym. Genau, und dann nennen wir es einfach so und überlegen uns später was. Vielleicht haben ja Leute auch Ideen, wie sie es nennen können. Diesmal geht der Angriff speziell darum, dass du. Short for Compression Ratio Information Leak Made Easy Crime. So einfach.
Coole Sache.
Genau, und es geht tatsächlich darum, du hast SSL und dann machst du Kompression. Und dadurch, dass du bestimmte Teile des Headers von der Nachricht weißt, zum Beispiel Cookie ist gleich, und du den Body selber manipulieren kannst, hast du die Möglichkeit, durch Kompression bestimmte Teile komprimieren dann bestimmt verschieden gut. Und bei diesem, bei dieser Komposition geht es halt tatsächlich darum, du hast möglichst lange zusammenhängende Strings und die werden besonders gut halt zusammengefasst. Und zum Beispiel, wenn du Cookie ist gleich hast und dann im Body auch nochmal Cookie ist gleich, dann wird der quasi zu einem Token zusammengefasst. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, also du weißt, dass bei Cookie ist gleich und dann kommt irgendwie Alphanumeric danach, dann probierst du mit deinem in deinem Body aus, Cookie ist gleich 1 und schaust, ob das gut komprimiert wird. Und wenn es halt nicht gut komprimiert wird, dann weißt du, okay, das ist quasi kein also die 1 ist sozusagen nicht im beim Anfang von Cookie ist gleich. Das probierst du halt immer weiter, bis zum Beispiel Cookie ist gleich 6 und dann komprimiert dieser String besonders gut. Mhm. Und quasi dann zu einem, der macht das Ganze dann ein Byte kürzer, die komplette Nachricht.
Also ist ein bisschen, also so grob vergleichbar mit Timing-Attacken auf so Krypto, dass du halt quasi durchprobierst, bis du merkst, oh, da habe ich irgendwas richtig geraten, weil jetzt halt hier ist die Kompression, die ein kleiner
wird, genau.
Bei der Timing-Attacke also, ist halt, oh, der nicht, braucht nicht
also 10 Millisekunden, sondern 3. Du kannst halt irgendwas voraussehen, was sich ändern
also
wird
so eine, oder auch so eine nicht. Known-Plaintext-Attacke, aber weil du musst wissen, was in den also du musst sowohl wissen, dass in den Headern irgendwas drin ist, weil diese TLS-Kompression ist für irgendwie über die Header besonders auch noch.
Ja.
Und du musst aber auch im Body dann irgendwas reinfriemeln können.
Genau, ändern können,
ja. Ich habe es jetzt nur so am Rande durchgelesen. Es ist ja schon recht schwer. Also ich habe gelesen, dass es irgendwie mit JavaScript eventuell gemacht werden könnte, aber JavaScript kann ja keine Header beeinflussen, weil die werden ja vom Webserver geschickt, nicht danach noch irgendwie ausgewertet.
Ja, aber den Header musst du ja auch nicht beeinflussen. Der ist ja quasi.
Und den Body gesetzt. Kannst du aber auch nicht richtig beeinflussen, weil der ist ja schon beim User und
nee, du kannst dann einfach, du kannst einfach
Post, danach ist der TLS
Post schicken und dann hast du quasi deinen Header schon gesetzt.
Also du kannst vom
User
bedeutet du kannst vom stimmt du kannst dann quasi
der User muss ja sagen, wer er ist und das schickt er halt mit diesem Cookie mit der Verbindung. Das heißt, du baust die Verbindung auf und dann schickst du über die gleiche Verbindung. Du darfst dir jetzt zwar nicht den Header angucken, aber du kannst halt die Nachrichten beeinflussen, die da reingehen.
Genau, bedeutet, wenn du einen JavaScript hättest, könntest du es einfach auf die Seite einbauen und dieses JavaScript schickt einfach Unmengen an Post-Requests. Die kannst du dann von außen, also die schickt er zurück an den Server und auch an dich.
Ja.
Und dann kannst du von außen, weißt du also, was für einen Traffic da über die Leitung geht und du weißt gleichzeitig auch, welche Header es wahrscheinlich irgendwie gibt.
Ja, genau,
weiß
also du musst
auf Header zugreifen?
Nee, also nicht so. Deswegen,
ja gut, aber du kannst
ja, du musst ja diesen Header raten, das ist ja quasi deine Flag, genau. die du sammeln
aber musst. Cookie ist gleich, ist schon mal recht normal und gerade auch bei vielen CMSen oder so.
Normalerweise ist es tatsächlich auch so, du bist auf eine bestimmte Webseite oder eine bestimmte Applikation aus und du hast dich einfach schon mal selber authentifiziert. Das heißt, du weißt ungefähr, wie sieht die Nachricht aus, probierst es bei dir selber erstmal aus, bevor du es halt bei irgendjemand
anderes. Oder auch ein CMS zum Beispiel, Drupal hat einen Expire-Header, der immer gleich ist. Genau. Das ist Geburtsdatum vom Schöpfer. WordPress hat den auch. Es gibt einige PHP-Frameworks,
genau. Aber meistens bist du halt auf die Authentifizierung aus.
Genau, nee, aber nur, dass du dann wüsstest du es ja, also der Gedanke ist ja, dass du diesen SSL das brechen willst quasi oder hijacken zumindest können. Und also entweder du holst dir die Autorisierung irgendwie raus oder du findest halt raus, wie die SSL-Verschlüsselung gerade ist und könntest dann, wenn du im selben Netz bist oder so, über einen Session-Hijacking das Ganze quasi.
Wobei Session-Hijacking wäre ja out. Session-Hijacking, genau. Du willst zum Schluss immer diesen Authentifizierungs-Key, Cookie haben. Mhm. Und wenn du den Session-Cookie hast, dann hast du quasi gewonnen. Dann bist du quasi eher.
Genau.
Und das geht wohl in ein paar Minuten, also relativ schnell, weil du kannst halt. Ich meine, du musst ja immer nicht so viel raten, du musst halt irgendwie die 10 Mal, also Alphanumeric musst du quasi einmal durchraten und das dann für jede Stelle, die du erraten willst. Und das ist nicht so unendlich viel.
Richtig.
Und das ist ziemlich cool.
Aber es ist halt natürlich auch vorausgesetzt, dass dein Browser auch überhaupt eine Compression anfordert, was
genau.
Sie jetzt alle nicht mehr tun. Also Chrome
gab es nicht mehr, genau. Jetzt, nachdem es ein Patch gibt.
Das war auch so super. Da haben sie so erst geraten und so, ja, hier gibt es was Neues, was könnte das sein? Und einer so, vielleicht Kompression. Und irgendwie dann 10 Minuten später oder so sehen sie im Chrome Bug Tracker irgendeinen Bug, wo dann Disable Compression und dann, wenn du auf den Related, also ein Commit, wenn du auf den Related Bug klickst, dann siehst du den nicht, weil es halt ein Security-relevanter Bug ist. Bedeutet, sie haben wahrscheinlich allen Browserherstellern mal gesagt, Jungs, mach mal die Kompression aus, weil das ist total doof. Bedeutet, Browser komprimieren jetzt in TLS, SSL nicht mehr.
Aber das ist, also eigentlich könnten sie es ja, wenn du einfach irgendwie Padding machst.
Ja, genau. Aber gut, Padding bei Kompression ist dann auch wieder
Ja, aber ich meine, wenn du gut komprimierst, dann hast du die paar Byte-Padding auch wieder raus, oder?
Ja, gut.
Wobei, ich meine, wenn du deinen komischen JavaScript, deine 12 Milliarden Zeilen JavaScript halt irgendwie gut komprimieren kannst.
Ja,
aber du,
das könntest ja auch ganz normal über Deflate oder sowas. Ja, ja, wobei, ich weiß gar nicht, wann setzt ein Deflate per SSL ein? Weil du kannst ja SSL nicht komprimieren, weil das ist ja Entropie, da richtig. Kommt ja nichts bei rum.
Also
aber
eigentlich,
du könntest dann das G7te wird wahrscheinlich dann verschlüsselt, was dann auch wieder okay ist.
Ja.
Nur halt nicht mit SSL selber. SSL würde dann nicht komprimieren, sondern
richtig.
SSL also, verschlüsselt dann halt die komprimierte Payload.
Richtig.
Genau.
Genau, also dieser Angriff ist ziemlich cool, ist auch relativ frisch, das heißt, ihr könnt jetzt noch irgendwie Spaß damit haben.
Yeah.
Wenn ihr irgendwie super hardcore seid. Und irgendwie
super hardcore Researcher seid.
Oder beim Government Angestellter darf man das ja auch.
Richtig. Also entweder ihr seid innerhalb der Gesetze oder ihr seid schon über den Gesetzen.
Genau, dann ist beides okay.
Richtig. Aber sobald ihr unter das Gesetz kommt, müsst ihr aufpassen.
Müsst ihr, ja.
Geht nicht.
Dürft ihr euch einfach nicht erwischen lassen.
Nicht gut. Richtig. Was nicht gut ist, ist das, aber was richtig gut ist, ist Opus.
Von guten, von schlechten zu guten Sachen.
Richtig, genau.
Zu richtig guten
Sachen. Der Opus ist von der Internet Engineering Task Force als Standard-Audio-Codec verabschiedet worden. Opus ist irgendwie so die Weiterentwicklung von allem.
Ja, das sieht, also ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie ZFS, was einfach jetzt da ist und dann für immer bleiben wird. So, das richtig. Ist jetzt meine Aussage, die wahrscheinlich niemand stimmen wird, aber ich habe es gesagt und wenn es so bleibt, dann habe ich es schon immer vorher gesagt.
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Jedenfalls, genau, Opus. Ein Codec, ein Audio-Codec?
Ja, es ist ein Audio-Codec, der ist ganz interessant, der zwei Audio-Codecs in sich vereint. Er hat nämlich verschiedene Level. Er hat einerseits den Silk-Codec.
Mhm.
Silk war das, was Skype irgendwann mal Open Source gemacht hat. Ja. Deren Low-Fidelity Codec, der irgendwo unten rumfriemelt.
Mhm.
Und Celt oder Kelt, was Kelt. Auch so einen lossless, nicht lossless, ein royalty-free Codec war, der auch irgendwie von xiv.org, also ja. auch so eine Open-Source-Geschichte verwendet wird. Und der tut die zwar, die beide komprimieren, das sowohl im Narrowband, also für so, keine Ahnung, 16 Kilobit pro Sekunde und drunter wenig Kilohertz Telefongespräche zum Beispiel oder reine Sprachaufnahmen. Da ist der recht gut, aber er ist auch recht gut, was so Vollband-Stereo angeht. Und er hat in Hörtests schnell da immer besser als alles andere, erstaunlicherweise.
Das ist halt schon krass.
Also er ist über AAC bei den vollen Stereo-Geschichten und auch bei geringeren Bitraten. Also du kannst dieselbe Qualität mit geringer Bitrate erreichen. Und er ist auch ganz unten bei Narrowband, noch unter AMR Narrowband oder unter Speaks, unter ILBC, also die ganzen Codecs im Umfeld. Ist eine ganz coole Sache eigentlich.
Ja, genau.
Und er ist halt royalty-free und open source.
Und das macht es schon tausendmal besser. Und er standardisiert, was es noch krasser macht.
Richtig, also ja, jetzt ist er einer der Standards. Immerhin mal ist ein Anfang. Ich weiß nicht, ob es schon Hardware-Decoder dafür gibt, aber ohne das kommt er halt wieder nicht in Handys rein und sowas.
Aber ich meine, wenn es gut genug ist, dann
wird es wahrscheinlich kommen.
Und zumal es ja royalty-free ist. Das heißt, du kannst es quasi einfach nehmen.
Richtig.
Was schon.
Ist jetzt die Frage, ob sie vielleicht in HTML5 sich doch mal überlegen, neben AAC, MP3 und OGG einfach mal den zu nehmen, den alle theoretisch benutzen könnten.
Ja.
Naja.
Was noch war, Opus geht direkt in WebRTC rein, also das muss da irgendwie, das wird da standardmäßig gefordert. Was, das heißt, wenn du WebRTC implementieren willst, dann musst du Opus quasi mitliefern.
WebRTC war diese
Real-Time
Communication,
genau.
Also
Videotelefonie übers Interwebs.
Genau, aber das WebRTC ist eine API-Definition vom W3C, aber auch gleichzeitig ein Open-Source-Projekt, das irgendwie das Ganze über JavaScript macht. Deswegen ist das, finde ich, immer ein bisschen komisch. Aber es ist wohl beides in einem. Also da geht die W3C-Definition mit dem WebRTC-Org-Projekt irgendwie überein. Was ganz cool ist. Auf jeden Fall, Opus wird theoretisch echt cool. Wir werden aber wahrscheinlich keinen Opus-Livestream bieten in nächster Zeit.
Warum
nicht? Aber wo war es? Ich glaube, im Firefox hatten sie es schon drin, in einem committen Trunk.
Also die, ganz cool, die hatten, glaube ich, auch irgendwie geschrieben, so, yeah, es wird awesome.
Es ist ja auch echt nicht so schwer, Codecs einzubauen. Die sollten ja eigentlich, du gibst ja einen Bitstream rein und bekommst dann das Dekodierte raus und wirfst
das. Codecs sind ja genau dafür da, dass du sie austauschen kannst,
sehr, oder? Genau, sind pluggable. Also, ja, mal schauen.
Gucken, Opus, Firefox. Ich glaube, da gab es, die hatten auch eine Nachricht und die haben gesagt, oh mein Gott, Firefox Beta 15 supports new Opus Format.
Ja, genau, daher hatte ich es auch.
Why should I care? Because it's awesome.
Weil es minimal besser klingt.
Es klingt
minimal weniger Daten. freut euch.
Genau, und es ist irgendwie besser für uns.
Genau.
Sehr, also es wird auf jeden Fall super awesome. Und es ist schon quasi da. Und wenn du Firefox 15 hast, kannst du es direkt ausprobieren.
Super Sache.
Ich mach das hier mal mit rein. Firefox.
Gut. Genau. Genug über Opus, würde ich sagen. Ist Bonus-Codec.
Genau.
UUIDs.
Wir kommen jetzt einfach mal zu Apple, weil das kommt noch ein bisschen mehr Apple. Jetzt ist einfach quasi alles voll mit Apple. Aber nicht wegen, also bedingt wegen guten Sachen. Einmal, es gibt 1.001.000 iPhone UUIDs, die geleakt sind von Anonymous. Wenn ihr die File noch nicht habt, dann ist, glaube ich, hier zu spät. Aber gibt es bestimmt im Internet irgendwo.
Ja.
UUIDs sind quasi deine
Unique Device Identifiers.
Genau, Unique Device Identifier. Das heißt, das ist, was quasi dein Telefon ausmacht, was es einzigartig macht. Mhm. So habe ich das verstanden.
Ja, so eine Art Mac-Adresse irgendwie, keine Ahnung, wo es
gemacht wird. Naja, noch mehr. Also mehr als Mac-Adresse, weil die Mac-Adresse kannst du an deinem Computer zum Beispiel ändern.
Die kannst du UUID auch ändern, aber das hast du nur Probleme mit.
Ich glaube, da verkrebelt dein System, oder?
Also das hatten sie. Also es gab bei manchen Unlocks früher, wurde, glaube ich, die UUID irgendwie immer dieselbe eingesetzt. Und die UUID wird auch verwendet, um Push-Nachrichten zu schicken. Das ist so der Hauptbestandteil von dem
Ganzen. Das heißt, wenn du die änderst, dann kriegst du deine eigene Nachricht nicht mehr.
Richtig, dann kriegst du einfach irgendwie Krepelnachrichten oder
kriegst du dann Nachrichten von anderen?
Das war irgendwie.
Weil das wäre ja schon ganz cool. Du hast hier 1 Million Möglichkeiten, irgendwie Nachrichten von anderen Leuten zu bekommen.
Nee, das nicht, weil du irgendwie die Krypto dafür nicht hast, die ganzen Public Key Geschichten. Aber du kriegst halt keine mehr selber. Also dein Handy sagt dann, ja, ich bin UUID 12 und dann sagt Apple, ja, ist okay. Und dann schickt dir irgendjemand was und dann kommt bei dir nichts an, weil du einfach nichts empfangen kannst.
Die UUID wird von ganz vielen irgendwie Applikationen auch für irgendwie Kram benutzt.
Ja, nicht, sie können es nicht mehr, weil in iOS 6 wurde, glaube ich, der Call deprecated. Ich weiß nicht, ob er komplett geblockt ist, aber OpenFind zum Beispiel, diese Open Gaming Börse-Geschichte, die hat es gemacht. Die haben sogar eine API, wo du schauen kannst, UUID rein und dann irgendwie kriegst du Facebook-Account-Name raus oder so.
Geht das jetzt immer noch? Weil jetzt mit 1 Million?
Ja, es ging bis neulich. Also als es rauskam, ging das noch. Am Anfang war dann halt auch so, ja, das haben wir von einem FBI-Laptop geleakt.
Ja, genau.
Fuck. Das ist völliger Blödsinn. Das FBI so, nein, und selbst wenn, würden wir nicht drüber reden.
genau, ihr Noobs.
Richtig. Und
ja, also was kam raus?
Blue Toad Publishing, die 1 Million Kack-Apps haben.
Aber das müssen mehr gewesen sein, weil die haben gesagt, sie haben 1 Million von den paar...
Ja, 1 Million Kack-Apps. Also da haben sich jeder 8-mal runtergeladen oder so.
Ja, okay. Also und die hatten irgendwie 13 Millionen, was, also steht jedenfalls in dem Announcement drin, was auch immer das bedeutet. Mhm. Aber 1 Million und 1 sind auf jeden Fall geleakt, was jetzt schon mal eine Zahl ist, wo man sagen würde, okay, vielleicht haben sie noch ein paar mehr.
Ja, aber anzunehmen. Also die haben auf jeden Fall alle UUIDs gesammelt, was schon mal ein bisschen nervig ist.
Und dann auf einem Laptop gelagert und dann irgendwie Java angehabt. Was da ein bisschen
wahrscheinlich. Irgendwie. Also ich
also weiß steht nicht, auf jeden Fall, steht auf jeden Fall im Announcement
drin. Java O-Day, Zero Day.
Also es war kein wirklicher O-Day mehr zu der Zeit.
Ja, aber recht neu. Und wenn
also es gibt ja schon wieder einen coolen Java Explorer.
Ja, es gibt zwei.
Der gerade noch nicht gefixt ist.
Ja, deswegen ist auch gut, keine Ahnung, haben sie alle
kommt auch noch
per Standard deaktiviert jetzt, was auch ganz nett ist.
Ich glaube, es kommt noch mal in, man kann alles kaputt machen unten.
Sehr gut. Auf jeden Fall, ja, die sind jetzt raus.
Was kann man damit noch alles anfangen, ist jetzt die Frage.
Ich fand es nur lustig, die Namen von den Geräten zu schauen, wie viele irgendwie Penis heißen oder so.
Stimmt, also es stand nicht nur die UUIDs, sondern der Name von dem Gerät und,
ja,
und noch irgendwie
Obamas
Adresse.
Obamas iPad stand dran. Ich hab die File noch irgendwo.
Ich habe die File ja auch gesammelt irgendwo.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du kannst, also ist jetzt kein riesiger Security-Fail, sondern
Fail von Leuten, normaler Fail quasi von Leuten, die einfach irgendwie blöd sind.
Richtig, einfach blöde Leute.
Ich gucke mal ganz kurz, ich hatte das hier nämlich, glaube ich, auch.
Ich habe hier die iPhoneList.txt.
Ah, ich habe hier den iPhoneList.txt.gzip.
Ja, aber die gzip war, nee, die genau.
Was ja, die hatten es in fucking TargetZ eingepackt, die fucking Noobs, ey.
Fucking
gerne verschossen.
So eine Tarfile für eine Datei, da kannst du auch direkt.
Ah, hier, naja. Okay, was war dabei? Die UUID ist irgendwie so ein komischen Token für Push-Notification. Ich glaube, den kann man dann auch für sowas benutzen. Ich weiß nicht, aber.
Ist aber nur für deine, also Tokens sind immer anwendungsspezifisch und.
Okay, also es sieht auf jeden Fall, es sieht irgendwie schon legit aus.
Ja.
Das sind auf jeden Fall viele, viele Numbers und 1000 Millionen Leute heißen Aaron einfach. Es gibt einfach 1000 Aarons.
Richtig.
Und noch mehr Errands.
Auf jeden Fall, das war eigentlich das einzige Lustige, was ich fand. Einfach mal reinschauen, meins war nicht dabei, weil ich nie was
ja, von weil Blue du nicht Toad in den USA hab. Bist.
Oh. Nee, ich habe auch noch nie Blue Toad Sachen ja, installiert. Das
ist wahrscheinlich so ein Ami-Teil, oder?
Ich weiß ja noch nicht mal, was es macht. Aber nee, also, Blue Toad ist so eine Firma, die irgendwie 18 so kleine Kack-Anwendungen halt hat irgendwie. Keine Ahnung, klickt den Frosch, der macht den Bloop oder so.
Scheiß Müll, echt. Z-Pad haben einfach 1000 Leute.
Ja. Genau.
Aber 1 Million ist halt schon viel, dass man auch da irgendwie Stats bestimmt draus machen kann oder so ein Shit.
Ja, die Namen von den iPads oder so kannst du mal ein bisschen genau. machen. Naja.
Was haben wir noch?
Als Apple gegen Samsung.
Achso, ja, genau. Wir müssen mal ganz kurz drüber reden, weil das war jetzt auch schon da. Und wir konnten uns ja nicht treffen, letzte Woche und vorletzte Woche, wo es passiert ist quasi. Ja. Samsung hat verloren. Ich fand das, ich habe es eigentlich bloß reingenommen wegen ein irgendwie was, wegen ein Google Dingsy, ja. ein Google Post, wo einer geschrieben hat, er war irgendwie im Starbucks und dann haben die Leute gesagt, so, was? Irgendwie Samsung ist macht das gleiche, was Apple macht. Das heißt, wir wurden voll abgezockt von Apple. Das andere ist ja viel billiger. Ich finde das einfach, ich finde die Idee einfach gut, egal ob es jetzt stimmt oder nicht. Er hat dann auch, er zeigt irgendwie auch seinen Laptop, der einfach super shiny auch aussieht, also wie so ein Apple-Computer.
Ja, ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die dumm sind. Einfach mal so.
Ja, sollte man davon ausgehen.
Und deswegen viele. Kann ich mir schon vorstellen, dass es dass wirklich Leute gibt, die dann so denken, oh shit, dieses Apple-Zeug ist ja quasi genau das gleiche.
Nee, wie das war ja das Problem, dass die das hatte Samsung ja erstaunlicherweise selber mal nachgeforscht, warum die so hohe Rückgabezahlen hatten bei Best Buy, einer der größten Retailers. Stellt sich raus, die meisten Leute dachten wirklich, sie kaufen ein iPad.
Ja.
Weil die genau gleich aussehen, die haben dieselben Icons, ist alles irgendwie gleich. Und dann haben sie es rausgenommen und finden raus, hier fucking ist ja gar kein iTunes drauf, was ist denn hier los? Und,
iTunes wird sie auch nicht haben.
Den iTunes Store halt.
Ja, das ist aber eins Fall. Von den Sachen, die du auf jeden Fall nicht haben willst.
Doch, für so Noobs ist es total gut.
Nee.
Doch.
Nein, es ist auch nicht gut für Noobs. Es ist einfach ein riesen Monster.
Ja, wie machen das dann, wenn sie auf Amazon laden, sind MP3 runter? Wie spielen sie die ab? Windows Media Player?
Nee, du hast dann eine Amazon App Store.
Ja, aber trotzdem kannst du die MP3s nicht abspielen, doch. Richtig.
Ja, oder?
Du musst dir halt irgendein MP3 abspielen, außer du bist den
Windows fucking Media Player. Du hast doch bestimmt den Amazon-App, die du dir runterladen kannst, wo du deine ganzen Apps anhören kannst.
Ja, aber MP3 auf PC dann? Weil
mit ja, das ist
überall gleich.
Das ist auch.
Keys. Samsung Keys heißt das Programm. Das wirst du nicht anfassen. Nee, also nicht mal mit dem Stock. Also nicht mal mit iTunes irgendwie vergleichen, weil das ist noch mieser. Nee, es ist halt, ja.
Okay, genau, jetzt müssten sie irgendwie 1 Milliarde halt irgendwie. Und die haben, sie müssten irgendwelche, das war auch ganz komisch, die hatten irgendwie gesagt, okay, jetzt, wo wir gewonnen haben, dürft ihr diese ganzen komischen krebligen Phones, die niemand benutzt, nicht mehr verkaufen. Und ich habe gesagt, okay, ich habe von diesen ganzen Telefonen noch nie was gehört. Warum die?
Das waren halt die am Anfang, da gab es, gerade was die UI-Gleichheiten angeht, das gab es, oh Gott, wie hießen das? Am Anfang hatte Samsung auch so ein eigenes Skin, das exakt fucking gleich aussah wie das iPhone. Die neueren sehen nicht mehr so aus, deswegen hatten die auch das Samsung Galaxy S3 oder S2 oder so. Dagegen haben sie auch gar nicht geklagt, sondern nur das
aber
alte Zeug.
Aber tatsächlich haben sie dann danach gefragt, dass sie es zurücknehmen wollte. Ich weiß nicht, wie es da gerade. Aber ja, also dass sie es quasi nicht mehr verkaufen dürfen.
Das S3?
Ja. Das war dann als nächstes auf der Liste, nachdem sie gemerkt haben, oh shit, diese ganzen Telefone benutzt ja niemand.
Ja.
Also ich finde aber auch den ganzen, also diese ganze Gerichtsscheiß ist.
Es ist fucking Blödsinn. Es ist in dem ist Fall, ich hab ein bisschen Probleme mit den ganzen Patentscheiße. Also gerade jetzt hat Samsung verklagt Apple jetzt wieder wegen LTE-Patenten und sagt, okay, dürft ganz Europa nichts rausbringen. Und Patente ist ziemlich scheiße. Ich kann noch ein bisschen sehen, weil das ist ja ein Gebrauchsmittelschutz. Nee, Gebrauchs irgendwas auf Deutsch. Keine Ahnung. Die wollen halt. Gebrauchsmusterschutz. Die wollen halt nicht, dass es exakt gleich aussieht. Es war halt schon hart teilweise, wenn du siehst, dass irgendwie in manchen Samsung-Fotos irgendwie iPhone-Icons drauf waren. Der fucking Ladeding sieht genau gleich aus, die Packung sieht gleich aus, das Ding sieht also exakt gleich aus.
Es gab schon ein paar Sachen, wo man so gedacht hat, okay, das sieht jetzt schon relativ ähnlich aus.
Aber das Ganze läuft auf so einem fiesen Niveau ab. Dann gibt es noch immer die anderen Bilder so, ja klar, Samsung kopiert Apple nicht, schau doch mal hier an. Irgendwie, ja, der Homescreen von irgendwie diesem alten Ding sieht genauso aus wie der vom iPhone. Und es ist dann, ja, nein, das ist nicht der Homescreen, das ist der Menüscreen, das ist Unterschied. Und dann gibt es irgendwie, ja, und dieses Handy kam vorher raus. Und es kam halt einfach nicht vorher raus. Einfach so faktisch falsche Sachen auf irgendwelchen Meme-Fotos, die dann irgendwo hochgepostet werden.
Also es gibt natürlich Fanboys auf beiden Seiten. Aber es gab, also ich fand auch dieser komplette Diese Aufmachung, das war von der Jury, es war irgendwie von irgendwelchen fucking Amerikanern, die gesagt haben, ja, natürlich klauen die Asiaten von uns.
Ja, die Asiaten klauen ja auch, ist ja nicht
nein,
so,
aber als ob die nicht klauen würden. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie nicht voreingenommen gewesen wären, ja, oder so. Nee, und dass du auch nicht irgendwie Leute hast, die wirklich Ahnung davon haben oder so, dass sie einfach gesagt haben, ja, das hat nichts irgendwie damit zu tun, aber trotzdem müsst ihr dafür bezahlen.
Man muss aber schon sagen, es sieht fucking gleich aus. Dann siehst du
Es gab ein paar Sachen, aber es gab auch ein paar Sachen.
Diese internen Folien, hast du die gesehen? Das haben wir neulich schon gezeigt, wo sie irgendwie jeden einzelnen Screen vom iPhone so, beim iPhone machen die das so. Wir machen das anders. Vorschlag, wir sollten das so machen wie die. Einfach mal 300 Seiten PDF lang, jede einzelne Screen vom
also
iPhone.
Also es war einfach super fail auf beiden Seiten. Und Apple sieht jetzt halt in dem Fall so aus, als wären die voll burst und voll der Bulli.
Ja, aber die sehen die immer so aus, egal was sie machen.
Nee, würde ich nicht unbedingt sagen, weil meistens sagen, wollen sie ja cool aussehen und hip und diese ganzen tollen Sachen.
Ja.
Aber da ist es einfach so, okay, die sehen jetzt aus, als wären die voll die Arschlöcher, weil die haben gesagt, Samsung ist burst.
Richtig.
Ja. Nee, also
in dem Fall, ich muss sagen, so, Patente nerven mich, sowas kann ich ein bisschen verstehen, weil selbst bei Best Buy zurückgehen, nee, weil sie sagen, das ist kein
das
iPad.
Das Problem war einfach die, wie die dieser Patentstreit durchgeführt wurde. Da kann ich einfach nicht mit gut ab.
Waren ja keine Patente, waren Gebrauchsmittel.
Ja,
also sie klar. Sagen einfach,
es war eine amerikanische Firma gegen eine asiatische Firma und es waren irgendwie in der Jury 12 Leuten, wie viel waren es? 20 Leute? Ich weiß es gar nicht. Es ist jedenfalls, also du sollst dafür nicht irgendwelche Leute nehmen, du sollst dafür Leute nehmen, die sich damit auskennen. Und das fand ich einfach ein bisschen retarded.
Nee, es ging ja explizit darum, dass sich Leute nicht damit auskennen sollen, wie bei Patenten. Weil bei Patenten musst du wissen, ist es wirklich das, was der bei LTE sagt, ist es da wirklich drin? Sondern hier ging es ja echt nur darum, kam da Apple zuerst mal raus und Samsung hat was gebaut, das exakt gleich aussieht? Und das ist alles, was sie eigentlich gefragt haben. Und
trotzdem,
es sieht fucking gleich aus. Also.
Es sah ein paar Sachen gleich aus, aber.
Und es gibt ja auch andere Hersteller,
die
es einfach nicht so aussieht. Die ganzen Google-Fucking-Nexus-Dinger, die haben einfach eine Verpackung, die nicht exakt gleich aussieht. Die haben einen Menü-Skin, das nicht exakt gleich aussieht. Und Samsung ist ja auch wieder weggegangen davon, ja, weil sie selber irgendwie gemerkt haben, dass es ein bisschen knapp wird. Aber naja.
Also, es war nicht nur auf Samsungs Seite einfach viel Scheiß. Ich finde auch, also dieses ganze, das ist super retarded, sollen einfach aufhören.
Ja.
Genau, wir haben da aber noch mehr Links dazu. Wo waren wir denn? Achso, genau, das hatten wir. Der Apple Store in Australien, das ist einfach super awesome. Guck dir diese einfach mal an, das ist ein Samsung Store, ja.
Ja, nee, das meine ich
das
halt.
Das finde ich jetzt auch schon super hart. Also, fucking, wie nennen sie es irgendwie? Imagine Experience Store oder so ein Scheiß. Okay, fuck. Die Samsung Smart Tutors.
Ja, ja, es ist halt, das sind die Genies und es ist halt, also es ist ja schön und gut, wenn es nur ein bisschen so aussieht, ja, aber die kopieren wirklich jedes einzelne Ding, angefangen von der Verpackung zum Ladekabel, zum Menü, zu
also
ihren Stores.
Der Store finde ich schon echt krass, also wenn man sich das anschaut, fuck,
ja,
Leute.
Naja.
Was hatten wir noch dazu irgendwie? Achso, genau, der Hoax dazu irgendwie, dass sie mit 30 Trucks voll mit 5 Cent Coins
ja,
bezahlt
auch. Ich hasse Leute, die echt sowas schreiben, weil dann überlegst du dir mal, wie viel 30 Trucks und 5 Cent Coins
ja,
sind.
Ja, richtig. Und dann,
es gibt gar nicht so viele 5 Cent Coins irgendwie insgesamt, diese 5 Milliarden zu zahlen oder was auch immer sie da.
Eine Milliarde war es, genau. Eine Milliarde ein bisschen.
Genau.
Fuck. Und das erste Kommentar dazu ist auch schon wie, dass sie einfach brutal sind.
Richtig.
Und sie haben irgendein Stockfoto von irgendeiner fucking Gelddruckerei genommen. Geld oder Geldpresserei in diesem Fall.
Naja.
Was haben wir noch? Ach so, genau, das Goofone.
Diese iPhone 5
geklautes Klon-Android-Teil. Sie haben irgendwie Zeugs vorher gekauft?
Da sind einzelne Teile, die sind irgendwie halt vom Band gefallen
genau.
Und irgendwo aufgetaucht.
Genau, die sind dann halt zufälligerweise auch bei einer chinesischen Klonfirma aufgetaucht. Die haben gesagt, okay, wir machen das Goofone und es sieht aus wie das iPhone. Aber es
lässt halt Android drauf.
Und es läuft Android drauf und deswegen verklagen wir euch.
Ja, Prior Art heißt dann halt auch so. Naja, es funktioniert halt dann doch nicht so.
Aber guck mal, es ist länger, das heißt.
Ja. Ich finde es immer, dass über sowas berichtet wird, als Gizmodo ist auch immer so ekelhaft. Die können die nicht verklagen. Das gibt's irgendwie.
Das kannst du in China schon machen.
Holt intern halt seine fucking Development-Akte hervor und sagt, hier, 2010 hatten wir den fucking Prototyp.
Aber es sieht 1:1 so aus.
Ja, richtig.
Außerdem aber ist es in China und dann sagen die Chinesen, okay, die Amis sind eh scheiße.
Ja,
und
genau,
jetzt gewinnen dann, wir machen auch
nicht. Dann sagen wir einfach, ihr dürft es nicht mehr herstellen. Und dann sagt Apple, ja, dann geht aber Foxconn pleite. Und dann sagen die Chinesen, oh, okay. Dumm gelaufen, ne? Naja. Ja,
das fucking Goofo. Und ich finde, es ist einfach super, super awesome. So, ja, wir haben diese 5 Teile gefunden und wir machen daraus ein Android und jetzt müssen wir euch verklagen.
Die sind auch in letzter Zeit alles, was bei diesem iPhone rauskam, wurde alles geleakt, was halt
schon. Ja, das ist halt schon irgendwie komisch, weil unter Jobs wäre das nicht passiert.
Noch einzeln hätte sie nachts gejagt und umgebracht.
Oh ja. Und die Bullen gerufen, und zwar SWAT-Team, super Bonus-SWAT-Team, was dann einfach deine Wohnungen stürmt.
Ja.
Was ist das hier? Achso, was ist denn das? Ah, iPhone. Ist das weg? Habe ich da irgendwas gelöscht? No.
Okay. Vielleicht ganz kurz iPhone 5, nicht groß drüber reden. Hat LTE, aber interessanterweise gibt es mehrere LTE-Bände und es gibt 2 GSM-Modelle von diesem Ding. Das eine hat die LTE-Bände 4 und 17, das andere hat LTE-Bände 1, 3 und 5. Es ist also ähnlich wie bei den 3G-Frequenzen, dass halt Nordamerika komische hat, während der Rest der Welt andere hat. Und bei LTE ist es wohl genauso, dass jetzt halt die Bänder anders sind. Es gibt 2 GSM-Modelle.
Du musst halt lizenzieren dein Band, damit du es benutzen darfst.
Genau, bedeutet, wenn du es ist kein echtes Worldphone mehr, sondern es gibt echt 2 unterschiedliche GSM-Phones, weil sie irgendwie nicht beide gleichzeitig dann machen dürfen.
Das ist so. Irgendwie komisch.
Sie haben 5 GHz Wi-Fi reingemacht.
FN also ich fasse mal zusammen, es ist nichts Besonderes. Und
sie haben ein bisschen, haben 1130x640 Pixel.
Das ist, es ist irgendwie 3 mm größer geworden. Wow. Ja, dabei hat dünner, doch Steve Jobs gesagt, das ist die. Nee, das war beim iPad, oder? Er hat gesagt, es ist die perfekte Größe. Und keiner will jemals.
Haben sie auch beim iPhone irgendwie gesagt, aber ja, erinnert sich halt auch. Sie haben einen neuen Connector. Namenwahl fand ich total geil, weil ist mir nie so gekommen, aber der neue Connector im Mac, der irgendwie über, keine Ahnung, kannst 2x Gigabit noch ein HD-Display drüber, ist Thunderbolt und der neue Connector auf dem iPhone ist Lightning. Ist natürlich ein bisschen assi, dass sie wieder einen neuen Connector machen, aber der andere ist irgendwie über 10 Jahre alt, also es sei ihnen verziehen. Sie haben einen Adapter für Europäer, dass sie da nicht irgendwie angepimmelt werden.
Jetzt gehen halt nie alle deine tollen Sachen, die du gekauft hast, funktionieren halt einfach nicht mehr. Wenn du so eine super krasse Station gekauft hast, wo genau dein iComputer draufpasst, dann...
Richtig. Pech. Gibt's einen Adapter, glaub. Ist nicht so.
Das sieht halt super retarded aus.
Dann. Richtig. Aber da hast du halt einfach mal hart Pech gehabt. Es gibt neue Kopfhörer, die irgendwie gar nicht so schlecht sein sollen.
Also es ist... Auf jeden Fall irgendwie so, meh.
Nee, es ist kein, also es ist das neue, deswegen ich denke auch, sie sollten irgendwie aufhören, das iPhone 5 zu nennen, sondern einfach sagen, das ist das neue iPhone. Weil es ist ja nicht so, dass jede super ist, es ist einfach das, was du dir jetzt kaufen willst, weil es ein bisschen Bonus ist.
Yes.
iOS 6 ist irgendwie der Gold Master rausgekommen, den habe ich mir auch irgendwie drauf gemacht, ist ganz nett. Ja, Maps ist noch scheiße.
Ja, ich habe auch gehört, dass Maps jetzt...
Also die 3D-Karten für US-Städte sind ziemlich geil, aber Public Transport ist jetzt halt eine API und nicht automatisch drin. Also man merkt schon, dass es kein Google ist. Google hat jetzt aber auch, sie haben YouTube zum Beispiel auch rausgehauen. Das hat Google jetzt nachgereicht als eigene App.
Ja.
Ich denke, Maps wird auch reinkommen, weil Google macht ja immer noch Geld mit der Werbung, die sie auf Maps reinschalten.
Ja, und sie machen Geld damit, dass du einfach ihren Scheiß benutzt.
Genau, richtig. Also ich denke, da wird dann Google Maps auch wiederkommen. Ansonsten, ja, keine Ahnung, hält länger, Prozessor ist doppelt so schnell.
Es ist, ja, fuck.
Ich finde nichts, was ein Endnutzer wirklich großartig beeinflussen sollte.
Also nichts, warum man sich also ein neues kaufen
technisch,
sollte.
Technisch auf jeden Fall wesentlich cooler, also irgendwie höheres Display, hält länger.
Aber warum haben sie kein Retina-Display? Oder hatten die es davor schon?
Hatten die davor schon, haben sie auch jetzt noch.
Ist noch mehr Doppel-Retina.
Ja, oder das ist genauso. Nee, also ich meine, im Endeffekt ist es halt ein wesentlich schnelleren Prozessor, es hat ein größeres Display, es hat LTE als Funkstandard.
Aber
es
ein größeres Display ist auch eine fucking Lüge, es ist einfach ein bisschen länger. Ist
größer, reicht eine Reihe mehr.
Ja, fucking, es gibt schon irgendwie 1000 Millionen Android-Phones, die einfach schon
super ja, klar, das gibt's schon. Es ist ja auch nicht neu im Sinne von revolutionär, aber ich sag mal, es ist.
Aber das ist doch wie das Verkaufen. Das ist doch
genau
wie das Verkaufen.
Ist halt
das ist revolutionär und das, warum man es unbedingt kaufen will, habe ich aber nicht verstanden.
Richtig. Nee, es ist halt mobiles Kaufen, wenn man noch keins hat oder wenn man eins hat, das so alt ist und dann lohnt sich's jetzt langsam. Ist ja wie gesagt, Batterie hält länger. Es ist alles Sachen, die du haben willst, aber nichts, was so super Bonus ist, dass du sagen musst, oh ja, super brauche ich. Also ich denke, ich werde auch bei meinem 4S bleiben, weil im Vergleich, ja, schneller hält länger, ein bisschen mehr
das Flugzeug. Aber es ist nichts.
Dann warte ich noch ein Jahr. Das also, passt.
Ja, also genau. Ich habe da, ja, kauft euch einfach ein altes Phone, weil da funktionieren auch eure ganzen Dock-Scheißen auch.
Ja, das 4S ist auch billiger geworden jetzt irgendwie. Das 3GS wird nicht mehr verkauft, sondern auch das 4, also Minimum Gratis-Phone in den USA.
Und wenn ihr irgendwie größeres Display haben wollt, dann kauft euch einfach irgendwie ein Android-Phone, weil die haben alle super riesige, gigantische Displays.
Richtig. Ich weiß immer nicht, warum.
So. Weil es geht. Weil es gibt auch Leute, die haben große Taschen.
Ja, Nerds.
Ja, richtig.
Okay, und Frauen.
Ja, Frauen haben auch riesige Taschen.
Richtig.
Aber jetzt, also wenn ihr irgendwie wenn ihr einfach nur ein großes Display haben wollt, dann gibt es auch da Alternativen auf jeden Fall. Warum ihr nicht unbedingt das 500.000 Euro teure iComputer haben wollt. Genau, und der nächste Schritt dann quasi, das iPhone 10, gibt es schon geleakte Fotos. Die habe ich auch direkt verlinkt. Kriegst dann einfach all deine Icons.
Auf einen Bildschirm.
The tallest nach. iPhone yet. sehr cool. Oder lustig oder so. Jedenfalls, ja, das war es auch schon. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Weil es ist auch nicht revolutionär. So.
Postgres ist 9.2 ist draußen. Sind ein paar coole Sachen drin.
Und was kann es?
Performance-mäßig ganz coole Sachen. Index-Only-Scans haben sie jetzt drin.
Das bedeutet?
Du hast früher, wenn du einen Scan gemacht hast, also wenn du irgendeinen Select gemacht hast,
ja,
hatte er in dem B-Tree, den er hat, keine Information darüber, ob das überhaupt für dich sichtbar ist mit deinen Berechtigungen.
Ah, okay.
Und bedeutet, er musste das dann nachher nochmal irgendwie nachschauen. Und jetzt gibt es da so eine sexy Visibility Map. Das ist so eine Bitmap, die dir irgendwie recht einfach sagen kann, welchen Teil von deinem Resultat-Set du jetzt benutzen kannst. Bedeutet, es gibt viele Queries, die halt gerade bei großen Datensets, also wenn du mal 1 Million Einträge hast, hat es halt früher irgendwie, keine Ahnung, 40 Sekunden gedauert, jetzt dauert es 4. Und völlig automatisch, was ganz nett ist.
Das heißt, du brauchst da nichts einstellen.
Das ist einfach das ist einfach super Bonus. Du kannst es ausstellen, wenn du willst.
Warum sollte man so coole Sachen ausstellen?
Richtig, genau. Es gibt ein bisschen bessere Replikation da drin. Es gibt einen JSON Datentypen, was ein bisschen freaky ist.
Neu?
Genau, du kannst nämlich jetzt Selects als JSON dir rausholen lassen. Also du kannst dann quasi über SQL mit deiner Datenbank reden, aber dann kommt JSON am Endeffekt raus und du kannst auch also beliebige Rows dann einfach sagen Select Row to JSON und dann kannst du die Row sagen und er wird es dir dann quasi als einzelne, also quasi als einen String zurückgeben, als ein Varchar quasi.
Okay.
Du kannst es diesen JSON-Datentyp dann auch irgendwie als Array, wenn du willst, rausholen und ganz nette Sachen.
Okay, ich meine, JSON ist ja grundsätzlich erstmal eine coole Sache.
Ja, es ist halt ganz nett, wenn du, ich meine, SQL ist ja von der Abdeckung her, gerade bei Postgres hat auch, glaube ich, gar nicht so viele, ich weiß gar nicht, was MySQL die es nicht hatten, so Tiny Int und Small Int und Medium Int und was weiß ich, was für Ints da alles gab. Hm. Eine von den beiden hat es nicht, eine hat sagt einfach nur, fuck, bei uns gibt es Inten und Float ein Ende. Und du kannst nicht sagen, ob du jetzt irgendwie fucking intern alles das Gleiche und dann optimieren wir so. Auf jeden Fall, Postgres wurde schon ziemlich cool schnell.
Und das ist jetzt cool. Benutzt du das für irgendwas oder ist es einfach nur jetzt da?
Nee, es ist einfach nur da. Ich würde es, also ganz ehrlich, wenn ich große Datenbanken habe, MySQL ist halt leichter für Infos zu finden, hast eine nette Admin-Oberflächen und so weiter.
Ja.
Aber Postgres, was Performance angeht, die hauen es halt gerade schon raus ohne Ende. Also gerade so Index-Only-Scans und so Geschichten sind.
Wenn du mal so viele Daten haben solltest.
Richtig, ist eine nette Sache und bieten ein bisschen mehr Features, also gerade so GIS-Integration, Geoinformationsgeschichten, da gibt es PostGIS, was du da recht leicht reinkommst mit bla bla bla. Okay. Postgres, coole Sache, kann man mal machen.
Mehr. Siri ist das neue Clippy, habe ich hier auch noch als Nachricht. Weil irgendwie geht es darum, dass Siri halt irgendwie ein nettes Dingsy ist, was aber dir jetzt nicht irgendwie gut helfen kann, sondern es hilft dir halt irgendwie bei Sachen, die du eher einfach so lösen könntest. Außer du fährst jetzt halt die ganze Zeit mit deinem Auto rum.
Das sind so die drei Sachen, für die ich Siri verwende. Beim Auto, wenn du sagst einfach hier, ruf irgendwie Andreas auf dem Handy an und dann ruft er den halt an und du musst echt gar nichts mehr machen, außer einmal
langen Knopf drücken. Call me an ambulance.
Oder so. Und nachts Alarmstellen ist eine super Sache und was echt gut klappt, ich habe neulich so ganz banale Sachen, so da gibt es immer diesen komischen Müllabfuhrkalender und irgendwie bei uns im Haus muss dann halt irgendwie jede dritte Woche oder so muss ich mal Müll rausstellen.
Ja.
Und wenn der neu rauskommt, stelle ich mich einfach dahin und sag irgendwie, erinnere mich am 26. März um 6 Uhr abends dran, dass ich Müll rausstellen muss und sagt dann, okay.
Okay.
Und das sagst du dann einfach viermal und dann hast du deine Termine irgendwie fürs nächste Halbjahr eingetragen. Und das funktioniert echt gut, wenn du da so von Hand reinfrickeln musst, ist schon nervig.
Also ich habe jetzt ja so ein Nexus 7, ich kann ja schon mal vorgreifen. Und dort gibt es irgendwie so eine Kalender-App und ich muss sagen, die ist halt echt super smooth. Also du hast auch ein großes Display, das heißt, es geht doch relativ gut damit, irgendwas zu machen. Du kannst auch Zeugs reinstellen.
Ja, aber du willst halt nicht da sitzen und dann tipp, weil da musst du halt schon im Gegensatz zu einem Satz zu sagen.
Ja, klar, also das ist schon besser, aber das ist trotzdem noch gut genug. Also es funktioniert trotzdem noch ganz anders.
Deswegen Siri ist auch echt nur so, wenn du zu faul bist, diktieren funktioniert super. Aber Google hat es schon, ich weiß gar nicht, was haben sie neulich demonstriert oder kommt es jetzt raus?
Also dieses Google mit deinem Google-Telefon
reden. Also diktieren hatten sie ja schon immer,
aber
gerade so einen Assistenten, wann war das?
Also der Assistent ist halt, dass er bei dir bei Google sucht und ich muss sagen, das funktioniert echt super gut. Also ich hab mich echt gewundert, dass er deine Stimme echt gut erkennt.
Also gerade Stimme erkennen können sie beide echt super und auch so einfache Sachen, keine Ahnung. Wenn du halt mal irgendwie was total wissen willst, wenn du auf dem Weg nach Hause irgendwie... wer ist der Präsident von Frankreich oder so? Das kriegt er dann noch hin. Aber also, du kannst jetzt keine Wunder erwarten, aber es ist eine nette Sache. Ja, und
es ist halt irgendwie ein Clippy.
Ja.
Ein bisschen so.
Oder was auch geil ist, ist Wecker stellen. Wenn du irgendwie abends ins Bett gehst und denkst, morgen muss ich um 7 aufstehen, drückst drauf, sagst, weck mich morgen um 7 und er sagt, okay, ich weck dich morgen um 7.
Ja, top. Aber das ist,
ist minimal.
Also meistens, also zum Beispiel beim Android ist es so, dass du dann einfach es wieder anmachst, den Wecker.
Genau. Ich denke. Ja gut, das schon, aber du müsstest es halt auch stellen. Also
du stellst ihn halt einmal und normalerweise
ist nicht so, dass du aber in einer anderen Zeit sowas. Nee, Siri hat auch ein paar Scheißsachen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du auf Exchange bist, kann er sich deine Kontakte nicht merken, deine Relations. Also du kannst nicht sagen, das ist meine Mutter, weil Exchange irgendwie kein Feld dafür hat oder sowas, weiß ich. Und dann geht's nicht und viel Arbeit übrig, aber es ist ganz nett.
Genau. Message Queue Overview.
Richtig, das ist so javaplex.com, keine Ahnung, warum ich da drauf gekommen bin. Nee, ist so ein netter Vergleich, RabbitMQ, ZeroMQ und ActiveMQ. Einfach mal so grob der Unterschied, wie das Clustering da abläuft, einfach nur ein netter kleiner Blogpost.
Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn du eins von den dreien benutzt, oder?
Richtig. Und die ist halt, wenn du keins benutzt, ist ganz nett durchzulesen, dass du grob weißt, um was es geht.
Genau, dann kannst du nämlich sagen, ich habe darüber schon mal gelesen und ich nehme das.
Genau. Bam.
Weil ich meine, dieses Message Queuing ist ja schon eine ganz nette Sache, wenn du dann wirklich die Performance brauchst.
Ja, auf jeden Fall, klar. Auch jedes große System ist es einfach, hilft dir, deine Komponenten zu entkoppeln, was wir vorhin als Enterprise Service Bus oder so bezeichnet haben.
Das ist doch immer noch, oder? Also es heißt halt immer noch
nicht. Nur IBM-Leute haben Enterprise Service Bus gesagt.
ESB ist einfach
der einzige,
eine Message Queue.
Richtig, der einzige Enterprise Service Bus, der wirklich existiert, ist der die Google-Mitarbeiter in der Bay Area abholt und ins Büro fährt. Das ist der Enterprise Service Bus. Genau.
Wir brauchen auch so einen hier.
Richtig. Nächstes, Diaspora gibt auf. Ist jetzt Open Source, ist ein Community-Projekt. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen.
Ja, also, keine Ahnung, ihr könnt ja daran mitarbeiten und das besser machen, nachdem ihr kein Geld
habt. Es ist gar nicht so schlecht so vom Prinzip
her. Ja, das hatten wir ja schon mal. Das ist gar nicht so schlecht, aber es ist auch gar nicht mal so gut. Das ist halt das Problem.
Richtig.
Das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen retarded puppy-mäßig.
Genau. Was gibt es jetzt noch? Es gibt Dropbox hat Two-Factor Authentication reingemacht, Handy, kannst du
noch
anzeigen.
Achso, ja, ich habe mich tatsächlich immer noch nicht dazu überdingsen können.
Ich auch nicht.
Obwohl ja der eine Typ super hart gehackt wurde, weil er es nicht aktiviert hat.
Ja.
Wir können mal kurz noch was drüber sagen. Weißt du da? Also ich habe mir einen Podcast angehört von, wie heißt denn der, Security Now. Das ist halt der Quatsch.
Ist der noch gut? Weil ich kenne den immer über Spinrite geredet, den ganzen Tag eigentlich.
Er redet immer
noch.
Ja, es ist halt sein.
Your hard drive is broken. Take Spinrite. Fix this hard drive.
Fix the hard drive. Ja, es ist halt sein Shit, womit er Geld macht und von daher. Es ist aber, er erzählt immer so Geschichten. So, Spinrite hier, mein Vater hatte seinen Computer kaputt gemacht und da waren Babyfotos von mir drauf. Und dann habe ich Spinrite benutzt und seine ganzen Babys wurde ich schon wieder da. Jedenfalls, das ist halt so ein bisschen Erzählbär, kann man sich vorstellen. Mhm. Besonders solche Sachen, weil es gibt einen Artikel darüber.
Es ist so Leo Laporte, dieses Tweet-Netzwerk, ist es immer noch Security Now. Okay.
Es gibt halt so Typ, der halt über News geredet
Anchor,
hat.
Mensch,
wie heißt denn der?
News Anchor? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Jedenfalls, dieser Typ hat zu irgendeinem Zeitpunkt dann gemerkt, dass er sein...
Ach, da, wo er dann alles weggegangen ist.
Genau.
So inklusive Gmail-Account.
Genau, also nicht nur Gmail, sondern sein iPhone wurde gewiped.
Genau, gewiped.
Das war alles. Schon, ja. Okay, jedenfalls gab es von...
Aber das war nicht Dropbox, da ging es, glaube ich, echt nur um zwei Faktor generell, wäre ganz...
Genau, also es geht, ja, es geht darum, dass... wie heißt denn der Typ jetzt? Stan?
Keine Ahnung. Ich erinnere mich, aber es ist ja auch nicht so.
Jedenfalls dieser eine Typ, und er hat dann darüber geschrieben in seinem großen Blog, wie heißt denn der, fucking Engadget oder so? Nee, irgendein anderer
Gizmodo.
Blog. Gizmodo oder so. Jedenfalls hat er darüber geredet, wie er super hart gehackt wurde und da sein Shit verloren wurde, ohne dass er Backups hatte, und seine Kinderfotos waren auch weg oder so. Jedenfalls ging es darum, dass die Angreifer quasi seinen Twitter-Account haben wollten, damit sie da Bullshit quatschen konnten. und um das zu machen, haben sie gesehen, okay, er hat irgendwie eine E-Mail-Adresse bei Gmail, und damit du bei Gmail reinkommst, kannst du entweder Two-Factor-Authentication haben oder du machst halt dann irgendwie Backup-Fragen. Mhm. Und dann ging der Schritt zurück über iMail, wie heißt denn das Mail? Wie heißt denn dieses Me-Mail? At me.com.
Mobile Me.
At me.com irgendwie.
Ja.
Und um da reinzukommen, brauchst du deine Kreditkarteninformationen, glaube ich, deine letzten vier Ziffern von der Kreditkarte. Mhm. Und die haben sich geholt über Amazon, indem sie da ihren eigenen Shit reingebaut haben.
Genau, die einen zeigen die ersten vier, die anderen zeigen die letzten vier. So als
die genau, nee, es ging wirklich so, die haben da irgendwie angerufen und haben gesagt, okay, ich möchte meine Kreditkarte neu hinzufügen, und dafür brauchst du dann nur deine Anschrift irgendwie. Mhm. Also deine Dingsanschrift für...
Ja, Social Engineering haben
genau, sie halt Social gemacht. Engineering, bis zum Schluss halt alles gewiped wurde. Hm. Und wenn er da Two-Factor Authentication gehabt hätte, dann hätte er da wahrscheinlich schon gewonnen bei Gmail, weil es ging, Gmail war quasi der erste Hop.
Richtig.
Also den sie sich angeschaut haben, und wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre er schon kaputt.
Ja, gewesen. Ich muss... Jedenfalls, ich soll es auch mal aktivieren für alles.
Genau, Mr. Spinride hat den Blogpost vorgelesen. Und das war relativ nett, weil ich war auf dem Fahrrad, konnte nichts lesen.
Und er liest sie vor.
Er liest sie vor. Das ist, und er kann auch schön vorlesen.
So wie Security Now, der Podcast.
Ist es auch, ist
Security. Nicht Security Now. Dan Hinnitsch liest
Blogposts vor.
Nee, der Blogpost auf Schneier. Dem Internet.
Bruce Schneier.
Newsletter.
Ah, der ist ein Scheiß.
Ich will immer Kryptonomikon sagen, aber das ist einfach ganz was überhaupt
falsch. Crypto-News oder wie der heißt.
Ja.
Jedenfalls ist es, ja genau, Crypto-Newsletter.
Egal, Two-Factor-Authentication hat Dropbox, jetzt kannst du deine Handynummer eingeben, ist super genau. Bonus.
Und ihr müsst es benutzen, weil ansonsten werdet ihr gehackt für immer.
Ja, und das ist dann auch immer nur, wenn du wahrscheinlich von einem anderen Rechner, nicht mit Cookie und überhaupt. Und ich weiß nicht, wie es dann mit OAuth aussieht.
Das ist einfach, also ich glaube, wenn sie es richtig gemacht haben, dann muss es funktionieren.
Genau, ich habe es jetzt auch bei Mt. Gox und GRBS, so ein paar Bitcoin-Sachen, die machen immer mit Google Authenticator das Ganze, und das ist ganz angenehm. Ich hole dein Handy raus, gib's vier Zahlen ein, fertig.
Ja, ja. Also, wenn du dein Telefon dabei hast.
Ich habe immer dabei. Ja. Wenn ich mein Telefon einfach nicht dabei habe, dann ist es irgendwas.
Nee, komisch. Dann hast du auch, du kannst auch irgendwie so Backup-Codes und sowas
erstellen. Ja, erstellen. Genau.
Einmal Passwörter und solche Sachen. genau. Oprah bekommt Speedy-Support.
Ja, im 12.5 Snapshot haben sie Speedy drin, im Grunde ganz gut. Ich glaube, wir machen es einfach mal schnell, weil sonst wird es zu spät. Genau, wir haben so viel Zeug. Es gibt einen neuen Kindle Fire.
Wow. Achso, Fire HD.
Es gibt Fire HD, irgendwie 8,19 mit LTE. Der LTE ist ganz interessant, $50 pro Jahr. Du hast irgendwie LTE Flatrate drauf.
Aber wo? In USA?
Ja, natürlich in USA.
Aber du kannst auch nicht irgendwie normal mit, oder kannst du damit normal im Internet surfen?
Ja. Ist ja der Fire, also der kann ja gut.
$50 im Jahr oder im Monat?
Ja. Das ist halt das Coole. Sie haben so die.
Was haben die da für komische Dings? Super. Wie viel Megabyte hast du? 500, oder?
Ja, 200 hast, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Also, du hast auf jeden Fall 250 Megabyte im Monat. Okay, das ist noch ein bisschen viel.
Ja, und das ist dann halt mit 50 im Jahr, dann kommst du auf den Monat recht wenig runter, aber das wird sich wahrscheinlich schon ausgleichen.
Ja, also ich meine, das ist halt so cool wie die ersten Kindle auch, die halt einfach Internet hatten.
Genau, ja, und das sind, also die sind jetzt ganz echt hardware-technisch. Amazon macht halt so okay Hardware, die verkaufen es quasi zum Selbstkostenpreis, weil sie wollen, dass du Zeug kaufst. Mhm. Ist ein Android irgendwie drunter, so halbwegs.
Genau, und du kannst, glaube ich, auch routen.
Geiles Display, gibt die 7-Zoll-Version, gibt irgendwie die 8,9-Zoll-Version mit LTE.
Und es hat ABGN.
ABGN hat einen 1,2 Gigahertz Prozessor, hat einen Gigabyte RAM.
Also es ist ganz nett auf jeden Fall, wenn du irgendwie Filme gucken willst. Und du
ich würde auch sagen, also
oder im Internet.
Das ist halt sehr geil, gerade für Kunden von Amazon Prime in den USA, weil sie auf Instant Video zugreifen können. Mhm. Sie können die Kindle-Landing-Geschichte machen. Du kannst ja mit Amazon Prime kannst ja Bücher leihen quasi, ja, kostenlos einfach lesen die ganze Zeit. Schon ich denke gerade für so, ich würde Leuten, also ich würde denen nicht zum Nexus 7 raten, weil sie da müssen sie noch so viel machen und wie kann ich denn Filme schauen und so. Ja, im Play Store, aber der hat nicht alle. Und ja,
also tatsächlich, also wenn du die wirklich nur im Play Store kaufen willst, das, ja, also das geht relativ gut.
Willst du halt nicht. Du willst halt auch dann, es gibt dann... Du willst halt auch irgendwie auf deinem fucking, was gibt's denn, weiß ich, ob Apple TV die Amazon-App hat oder dein Rock, wie heißt Roxu, diese TV-Box, dann könntest du da auch einen Film anschauen. Ja. Und MP3s kriegst du halt auch von Amazon recht
also elegant. Also bei Amazon kriegst du das Zeug besser, ein bisschen besser als im Play Store.
Richtig. Und
aber wenn der Play Store sich durchsetzen sollte.
Ja, und aber ich würde einfach sagen, immer Amazon alles, was so Dienstleistungen angeht. Google verkauft da schon ganz nett und hat manchmal billige Alben, aber bei Amazon hast du halt auch dein Online-Speicher, das hast du dann bei Google Music auch irgendwie, aber also ich finde Amazon einfach als Firma für Endbenutzer besser als Google, würde ich so sagen. Also Google ist schon auf dem richtigen Weg, aber irgendwie...
Also Google hat halt eine Menge cooles Zeug einfach so, weil sie halt Google sind.
Richtig, genau so. Aber das sind dann so Bonus-Features für Leute, die das Ding echt so Productivity-mäßig benutzen, so mit coolen Web-Services und Kontakte synken und so. Aber wenn da echt nur einer drauf lesen will, so ein bisschen und ein bisschen... Angry Birds spielen und
also ein bisschen lesen und Angry Birds und Facebook kannst du dir auch ein Nexus 7 holen.
Ja, aber du siehst allein schon das User Interface hier, das sind einfach so riesige fucking Mega-Icons, wo du nur so drüber swipest. Ja,
also ich muss sagen, auch auf dem Nexus 7 ist das ganz nett.
Aber meine Mama.
Meine Mama.
Wenn die irgendwas wollte, kann sie das nicht, weil sie es nicht hinkriegt, aber trotzdem, wenn sie könnte, würde sie das Amazon-Ding. Weil da ist einfach oben ein Menü, da steht
also irgendwie
Shop, Games, Apps, Books. Und dann, wenn sie Books will, klickt sie auf Books und muss sich das Menü öffnen und fucking Shortcut auf den Desktop ziehen.
Ja, also beim Nexus 7 kommen tatsächlich riesige Shortcuts schon am Anfang. Das heißt, du musst dann nichts mehr machen und kannst dann direkt Transformers, weil du hast am Anfang Transformers auf deinem Nexus 7. Und das kannst du direkt angucken und es funktioniert sofort, ohne dass du was machen musst. Und du hast auch irgendwie 2-3 Bücher und die sind dann auch so riesengroß auf deinem Bildschirm. Und das funktioniert relativ gut. Aber du hast natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwie das Ding zu customizen.
Genau. Und das, ich denke halt, also als echtes Benutzergerät ist dieses Ding nett. Ich habe mir überlegt, es kaufen zu sollen, irgendwie mein iPad ersetzen, wenn ich echt nur so Videos schaue. Weiß nicht, vom Preis ist es fast, also du kriegst hier halt...
vom Preis ist halt schon ein Unterschied, oder?
Das 7-Zoll-Display. Also wie viel, du hast doch dir jetzt auch eins gekauft, ne? Ja,
ich habe die 16-Gigabyte-Version für 250.
Richtig, und die gibt es hier halt für 199.
Genau, also es ist nochmal ein Stück weit billiger, aber du bist halt auch ein Stück weit eingeschränkter. Und du sollst halt dir einen Scheiß kaufen.
Richtig, und für 250 kriegst du halt schon die 32-Gigabyte-Version von Amazon. Ja. Und es, ja.
Aber, also ich habe mir das Nexus 7 tatsächlich geholt, weil ich irgendwie Updates haben wollte.
Klar, also für dich ist ja auch klar besser. Also, so, ja,
ganz,
so
also ich denke auch, dass ich mit dem Teil nicht glücklich geworden bin, bis ich es geroutet hätte.
Richtig, weil da kriegst du keine neuen Android-Geschichten und so, aber ja. Genau, auf jeden Fall, aber die sind ganz nett, die Kindle Fires. Das Problem ist halt auch, es ist so okay Hardware. Die ist echt, für den Preis ist sie gut.
Ja.
Aber ansonsten, das Menüsystem ist so ein bisschen, die ersten Kindle Fire waren wohl total schlecht und ruckelig und die sind jetzt schneller, deswegen auch besser, aber naja, Amazon stellt halt, sind echt gut, was Sachen verkaufen angeht.
Ja.
So Menüführung und so war auf dem Kindle, das geht alles, aber ist halt nicht top. Also ist nicht so Nexus oder Apple-mäßig, sondern es ist halt, ist okay.
Ist okay. Also okay. Je nachdem, also wie gesagt, wenn du damit Videos gucken willst und irgendwie Bücher lesen, genau, dann geht das bestimmt ganz gut.
Bücher lesen, was ganz interessant ist, der Kindle Paperwhite, den haben sie auch neu rausgemacht. Das
was
ist jetzt,
macht das?
Es ist jetzt mal weiß-weiß, also im Gegensatz zu diesem braun-weiß, was es davor gab. Und sie haben eine Beleuchtung, die dich aber nicht aktiv anstrahlt, sondern passiv. Bedeutet, die strahlt aufs Display und dann irgendwie in alle Richtungen, anstatt dich von hinten quasi anzustrahlen. Also
so diffuses Licht quasi.
Ja, so mehr diffuses Licht, dass du damit nachts auch lesen kannst. Hat wesentlich mehr Pixel, also 62% mehr Pixel als der Vorgänger.
Mehr Pixel.
Also halt ein echt
aber ich muss sagen,
krasser Kontrast,
Touchscreen-Bedienung. Ich muss sagen, die ersten Kindle waren echt schon gut, also es sah schon echt super awesome aus.
Richtig, jetzt ist halt das Umblättern ist nicht mehr so fricklich, Touchscreen hast du jetzt drin, also das ist einfach nur die normale Weiche. Also
wenn Touchscreen gut funktioniert, weil das war ein Problem bei den alten wohl, deswegen waren die Tasten auch echt gut, also das hat nämlich funktioniert zum Umblättern.
Ja.
Genau, und das Paperwhite gibt es jetzt irgendwie, kann man sich schon kaufen. Hat es auch wieder Free Interwebs oder nicht?
Ja, aber halt auch nur wieder wie Wikipedia. Also ich glaube echt nur eine normale Weiterentwicklung, da muss man jetzt auch nicht so viel drüber sagen.
Genau, das andere 3G Wi-Fi, für 180.
Die Zwangs-Ads auf allem sowieso, kriegst du irgendwie $20 billiger, wenn du Zwangs-Ads nimmst. Und
nee, ist ja, es ist halt das Neue, nur mehr weiß.
Richtig.
Ja, ist doch ganz nett.
Und mit Licht, was halt auch
ziemlich cool ist.
Ja.
Obwohl man auch einfach eine Lampe anmachen kann, weil man kann normale Bücher auch nicht im Dunkeln lesen.
Ja, aber das wäre halt der Vorteil, dass du nicht noch irgendwie die Lampe brauchst, die so rüber irgendwo scheint, ein halbes Raum erfüllt und du kannst es dann auch auf dem Flugzeug irgendwie mal lesen, ohne die Lampe am Deck anzumachen. Ja, oder
das, also tatsächlich geht das auch. Also das ist nicht so, das sind halt irgendwie First World
Problems. Ja, also, Batterie hält wohl genauso lange, von daher soll es gut sein.
Ja.
Genau. Google Switche.
Google Switch,
das kannst du dazu was ganz sagen? Interessant. Ja, das Mystery Google Device appears in a small town, Iowa. Die hat irgendjemand ein falsches Paket bekommen, das für Google eigentlich gedacht war.
Haben sie wieder bei Amazon
die machen wohl ihre eigenes, Google ist vor allem der größten Hardwarehersteller,
ja.
Weil sie ihre Rechenzentren mal mit dem eigenen Zeug ausstatten.
Das ist halt super cool.
Und die Packet Dumps waren ganz interessant, die haben wohl irgendwie quasi Ethernet mit irgendwas ersetzt, was cooler ist und nicht so High-Overhead-mäßig. Die haben gesagt, fuck it, wir machen unseren eigenen Stack und es ist ganz nett zu lesen, irgendwie auf wired.com, ist nicht tieftechnisch, aber
ja. Aber die machen auch irgendwie ARP.
Ja, sie machen Broadcast, ja, sie machen aber dieses OpenFlow, was irgendwie schon mal vor längerer Zeit. Also OpenFlow
habe ich tatsächlich letztens erst gehört. Ich meine, wenn das funktioniert, das ist ja, also die Idee von OpenFlow ist, du kannst quasi deine Switche den Flow von dem Netzwerk-Traffic programmieren. Und zwar kannst du dann auch dynamisch anpassen und solche Sachen.
Ja, auf jeden Fall, der ist irgendwo aufgetaucht.
Genau, ja, okay.
Es ist echt nicht viel im Artikel drin, aber es ist mal nett zu sehen. So ein Wireshark-Dump hat meiner gemacht.
Ja, genau. Nett. Er hat da irgendwie ich weiß gar nicht, wie er den gemacht hat, weil die haben irgendwelche komischen Ethernet-Steckis. Oh, nee, das sieht aus, als ob du da bloß irgendwie Glasfaser reinstaufst.
Nee, das sind JPEGs.
Ach so, ja, okay.
Oder, ich weiß nicht, ich kenne es nur als JPEGs, weil ich da mal Zeug machen musste. Aber ja, es ist Glasfaser.
Ja, also du machst Glasfaser, aber du kannst da, glaube ich, verschiedene Sachen reinstopfen. Also es ist so, du hast einen Adapter.
Ja, und das ist dieser JPEGs-Adapter, den du reinmachst, der kann entweder Kupfer oder Glas
genau,
sein.
Genau, ich meine, das ist schon ganz nett, aber das haben halt irgendwie alle High-Quality-Router. Und wenn du ihn selber baust, ist es natürlich super bonusmäßig. Cool, dass es halt einfach irgendwo aufgetaucht ist.
Gott, wie hieß denn das Ding? JPEGs? Keine Ahnung. Ich habe das ja mal in meinem Praxissemester gemacht.
Du hast diese Stecker und dann kannst du dir aussuchen, ob du Glasfaser
oder. Ja, wie heißen die Stecker? Falls einer weiß, wie diese Stecker auf den Switchen heißen, wo man dann quasi Module einstecken kann, die dann irgendwie ein Gigabit Ethernet oder LWL oder sonst was sind, bitte schreibt oder in die 10, Kommentare, 10 wie die Gigabits, heißen. Ja. Weil ich kenne sie nur als JPEGs, aber ich weiß nicht, wie man das dann
bei
schreibt.
Bei Architect gibt es die Dinge auch. Ich meine, das ist halt, wenn du qualitativ hochwertigen Scheiß hast und irgendwie verschiedenen Kram. Was
ich habe es damals auch mit Architect gemacht. Ja. Und Cisco, aber nicht so viel. Man kann alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen.
Da hast du eine ganze Menge reingeschrieben.
Ja, es sind tatsächlich viele Sachen kaputt gegangen. Ich würde sagen, wir gehen kurz zu schnell drüber.
Ja.
Es gibt einen Apple Keychain Dump, nur wenn du root bist, kannst du alles sehen. Holy shit.
das ist sehr schön.
Aber das ist aber auch relativ cool. Also der macht dann so, er sucht dann tatsächlich nach den Keys, was gerade geunlockt ist in den verschiedenen
Programmen. Also im Speicher schaut er, ob irgendwo eine geunlockte Chain drin ist.
Genau. Und
ja.
Und dumpt dir dann aber auch den ganzen Shit raus. Also, aber du musst halt root sein, ich meine.
Ja, und der andere muss seine Chain geunlockt haben.
Ja, genau. Also aber das beides. Ist ja meistens auch so, ne?
Wenn er sich eingeloggt hat, normalerweise ja. Also der muss angemeldet sein und du musst gleichzeitig auf demselben Rechner mit root irgendwie per SSH dann dumpen und dann kannst du es aus dem Speicher rausziehen.
Aber, also ich finde
es. Ist cool.
Also ist ganz cool, dass er halt, also das ist halt nicht so. Das steht irgendwo, sondern er macht tatsächlich auch was dafür. Er sucht danach.
Das ist halt auch cool. 500 Lines of Code, C.
Ja. Und er durchsucht irgendwelche Speicher-Shit.
Das
zweite ist gleiche für Windows.
Ja, so da haben sie gerantet, dass die Fingerprint-Reader irgendwie alles kaputt machen.
Was? Shit. Fingerprint-Reader machen alles
kaputt. Gibt es die noch?
Ja, ich habe einen.
Benutzt du? Nee.
Nee, ich benutze ihn gerade nicht, aber ich habe ihn halt.
Ja, es gibt total viele, die gibt es ja schon ewig, aber ich habe noch niemanden, die wirklich benutzen sehen. Das versuchen dann Leute immer so einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal ein Passwort.
Das Coole ist, meine Freundin, wir waren irgendwie zu Hause. Also bei ihrer Familie und sie hat eine Schwester und sie hat das Teil halt auch mit so Fingerprint verschlossen. Meine Freundin so ran, funktioniert oder so was.
Ja.
Ja, und genau, die Fingerprint-Reader, wenn du einen irgendwie so einen hast, dann hat der wohl auch dein Passwort, was man da relativ cool rauslesen kann.
Ja, die war immer die Software, die war immer der letzte Krepelscheiß, wie sich das in
die Windows reingehängt hat. Aber die schreiben das auch auf die Festplatte, also das ist
ganz nett.
Du musst es also nicht im RAM suchen, sondern es steht halt einfach auf der Festplatte. Es ist almost plain text, barely scrambled, but not encrypted.
Unendlich viele Server gehackt.
Unendlich viele Server gehackt, ja.
Ah,
Lulzsec, oder? War es Lulzsec?
Guck mal, was überhaupt der richtige? Oh, nee, ich habe den falschen verlinkt, natürlich.
Den falschen, schade.
No. Jedenfalls, es gab mal irgendwie so ein fucking Hack auf 1000 Millionen Server, die ich jetzt...
Das ist ja irgendwie eine Google-Suche, wo dann steht owned by irgendwas und dann hast du da einen Link oder so.
Genau.
Keine Ahnung, ja. Über was ist gehackt?
Was tatsächlich einfach alles, was wir unter die Finger bekommen haben.
Also so, Metasploit durch.
Nee, Metasploit wäre ja noch cool, aber die haben einfach SQL-Map und dann halt einfach gegen irgendwelche Server geworfen und dann passiert das Richtige. Okay. Und dann dumpen die halt irgendwie 1000 Millionen Tables. Ich finde den aber nicht.
Ein VirtualBox Software Interrupt Guest Crash. Der Guest kann also den Master crashen, oder?
Nee,
oder du kannst den Guest crashen.
Du kannst den Guest crashen. Aber es gibt wohl auch, also ich wollte den bloß halt irgendwie kurz ansprechen, weil es gibt auch wohl von Whoopin, Whoopin ist diese ominöse Firma, die irgendwie ihre Zero Days verkauft, gibt es wohl auch für VirtualBox, sondern für Xen, gibt es einen Exploit, wie du vom Client zum Master quasi deine Rechte elevaten kannst. Cool. Und das finde ich ziemlich cool. Aber es ist halt so, du musst es kaufen für 100.000 Millionen Super Euro.
Passiert jeden Mal.
Und man kann alles kaputt machen, von daher ist es ja ganz normal. Mhm. Der Guest Crash ist halt ganz cool, du schickst einfach nur 0x8, glaube ich, auf den Port irgendwie und dann explodiert es einfach. Und das ist relativ cool beschrieben. Und genau. Du schickst quasi was über die Serial Console und dann explodiert der Computer. Mit irgendwie traurig sein und schlafen gehen. Genau, das nächste ist URL-Shortener Insights. Also es ist nicht, man kann alles kaputt machen, sondern es ist halt quasi schon kaputt und man muss es halt nur wissen. Nämlich zum Beispiel bei Bitly und bei diesen ganzen anderen Shortener, wenn du dahinter also du hast irgendwie eine URL und wenn du dahinter ein Plus setzt, glaube ich, oder was war das? Genau, ein Plus hinter diesen Shortener, dann kriegst du quasi die Stats zu dem Link. Das heißt, du kannst schauen, wenn irgendjemand irgendwie, wenn irgendwelche amerikanischen Präsidenten Werbung mal wieder machen für ihren Scheiß, dann kannst du halt nachschauen, wie viele Leute haben diesen Shit wirklich angeklickt und wo kommen die her und solche Sachen. Das ist relativ cool. Und du musst halt den Link nicht öffnen, was halt eine coole Sache ist. Also wenn du einfach irgendwie einen Shorten hast und dann machst du Plus dahinter, dann ist es quasi, hast du deine Magics dazu.
Nice.
Das ist relativ cool.
Klingt gut.
Genau, was haben wir noch? Genau, das war's, man kann alles kaputt machen. Also es waren...
Ja.
Ich versuche noch den Link zu den und ich finde Servern zu finden.
Okay, ein Nintendo Knitting Add-on für NES. Es gab fast mal, krass.
Das ist so cool einfach. So, ja, es ist kein Spiel. Es ist fucking Magic.
Genau, da konnte man quasi aus seinem Nintendo einen Webstuhl anschließen.
Ja, richtig. Und also du hast dann irgendwie so Webstuhl-Software für dein Nintendo Entertainment System und konntest dann quasi dein Mario irgendwie auf deinem Nintendo quasi zusammen machen mit deinem scheiß Gamepad, du musstest so diese einzelnen Dinge anklicken. Gibt es ein Video dazu? Ich fand es einfach nur cool irgendwie.
Klingt nach super Bonus.
Klingt nach einer Zeit, wo wir einfach nicht mehr sind. Aber
nach einer besseren, zivilisierteren Zeit.
Tja, das Knitting Add-on. Kannst du sogar nicht nur alleine spielen, sondern kannst irgendwie Koop machen mit deiner Mutter und Oma oder so.
Super.
Now you're knitting with power.
Mindhacking.
Was habe ich denn hier noch?
Gehirnwellen abzapfen,
genau. Welcome to the future.
Ja, da gab es einen CAE drüber.
Über Mindhacking?
Ja, nee, so generell über das Gehirn, glaube ich, und wie das man da, Gehirn. Dass man da eventuell schon so Patterns echt gut rauslesen kann, wenn der irgendwie an Kuchen denkt oder so. Aber das ist halt so Machine Learning-mäßig, du musst dann erstmal sagen, denken Sie mal an Kuchen und dann wird quasi auf dem PC ein neuronales Netz so angeordnet und sagst dann, dieser Input bedeutet Kuchen und dann kannst du nachher quasi...
Ja.
Ja, das ändern. Das ist zwischen Personen so halbwegs übertragbar, aber nicht so richtig. Kuchen total gut.
Cool. Also ich meine, es ist halt super future-mäßig irgendwie, dass du aus deinem Gehirn irgendwelchen Shit lesen kannst.
Da gab es da kennst du diese Hasenohren, die sich aufstellen, wenn du denkst.
Fuck.
Das ist so total geil, dann siehst du irgendwie.
Ja. War das nicht in Japan mit Katzenohren sogar?
Ja, Katzen meine ich, genau. Also wenn der aufpasst, dann gehen deine Ohren hoch.
Also oh shit.
Ja. Richtig. Okay, PC heißt jetzt Personalized Computing.
Personalized Computer, okay. Weil es ist Welcome to the Windows 8 Personalized Computer World.
Bonus.
Post Bill Gates. Weil jetzt ist der Computer härter und mehr dein Shit.
Hm. Irgendwie. Oh, was ist denn hier? Der Apache hat einen Commit bekommen. Das ist also das nächste Ding. Does not tolerate deliberate abuse of open standards.
Das macht keinen Sinn.
Der Do not track hat er was?
Ja, also pass auf. Es geht irgendwie darum, du hast irgendwie einen Patch und der ignoriert quasi das von Internet Explorer 10 gesetzte Do not track by default track Header.
Weil die sagen, keine Ahnung.
Also irgendwie war die Begründung wohl, dass man das nicht irgendwie per Default setzen darf, weil du musst dem User irgendwie das Recht geben, das zu fragen oder so. Oder irgendwie einzustellen oder so ein Scheiß.
Hm.
Violates the by not respecting, okay. Irgendwelche, jetzt haben auch irgendwelche Leute Sachen dazu geschrieben. Jedenfalls ist also dieser ganze Patch ist einfach super retarded, weil, also sie wirklich, ist es Internet Explorer 10, dann unsette den Do Not Track Header.
Hm.
Und das ist irgendwie so, what? Warum? Was soll das? Und dann gibt es irgendwie 1000 Millionen Zeilen Rant und ein lustiges Bild. Ich habe schon lustigere GitHub-Seiten gesehen, weil es sind zu wenig Bilder und zu viel Text. Und Leute sind einfach super hart am Ranten und
Wir müssen hart schneller machen, weil es ist schon irgendwie kurz vor 10 und wir sind hier echt noch ganz viel hinten durch.
Aber wir sind fast durch hier.
Ja, aber hier, ne? Überhaupt. So. Lesefu. Themen. Lesefu. Wir haben kein Thema, sondern wir haben nur Lesefu.
Thema.
Richtig.
Als Lesefu ist unser Thema, kommen wir uns.
Richtig.
So. Bam, so einfach.
Okay. Das Erste, was ich hatte, ist wieder von Ilya Grigorik, der jetzt ja bei Google arbeitet, ein 1-Stunden-Video und ein kleiner Blogpost über Webfonts.
Mhm.
Webfonts ist ja hübsche Sachen im Browser jetzt auch möglich. Und der redet eben ein bisschen drüber, so ein volles Areal Unicode zum Beispiel ist 22 Megabyte, die Font.
Mhm.
Und wenn du dann irgendwie nur dich auf 20 normale Sprachen beschränkst, dann ist es noch irgendwie 200 Kilobyte. Und dann kannst du nur aufs Lateinische, das sind 36K. Und
aber da fehlen dann diese ganzen Icons.
Oder? Ja, kannst du nicht Klingonisch und auf Pile of Poo die ganze Zeit. Wobei der wird
aber
wahrscheinlich
Pile
drin
sein. Aber
Pile of
Poo wird wahrscheinlich dabei
sein. Ja, Love Hotel, Pile of Poo und zwei Frauen, die Händchen halten müssen schon im Standard.
Ja.
Vielleicht kann man irgendwie ein Kuh vielleicht kann man einfach rauskicken stattdessen und dann lieber die nehmen. So wenige wichtige Buchstaben.
Genau. Kuh brauchst du fast gar nicht.
Ja, statistisch gesehen im Internet wird öfter der Pile of Poo benutzt als das Kuh. Tut mir leid.
Pile of Poo.
Richtig, der Google Q wurde jetzt umbenannt zu Google Pile of Poo.
Google Poo.
Nach Google Balls. Oder Google Poo umbenannt. Sehr gut. Auf jeden Fall redet er darüber. Es ist ein stundenlanges Interview, wunderschöner Blogposts voller Sachen und
Zeugs.
Bisschen Caching.
Aber ich meine, 22 Megabyte, wenn du schaust, wie riesengroß dein fucking Browser ist, was hilft das dir jetzt aus? Ist ja auch egal.
Eigentlich. Ja, bis zum Download ist einfach kacke, wenn du nur die Schriftart ändern willst, dann mit deinem Handy 22 MB runterladen.
Ah, soll sich nicht so haben, den musst du alles schon fertig haben.
Genau. Der nächste ist von Ingo, das ignorieren wir. Das andere, da kann ich was zu sagen. How I Lost 14 Kilos in 10 Weeks. Paul Roger, der Mozilla-Mensch, hat ein bisschen über eine Low-Carb-Diet geschrieben. Ich hatte auch schon mal so Paleo-Keto-Zeug geredet. Ja. Hat er auch gemacht und er hat dann rausgefunden, ja, in 10 Wochen hat er 14 Kilo verloren und fühlt sich auch wesentlich besser und redet einfach so ein bisschen drüber, dass er sich total geil fühlt und dass Kohlenhydrate total der fucking Scheiß sind und wir da echt wenig von essen sollten. Und es stimmt, und dann gibt es irgendwie, habe ich noch verlinkt, Paleosophie. Das ist ganz interessant. Das ist der Kerl, der früher bei Systemhelden dabei war, dem wir irgendwie über Sun und Java geredet haben. Keine Ahnung, komischer Podcast.
Paleosophie hört sich irgendwie so komisch nach irgendwelchem komischen Pseudo-Esoterik-Scheiß an.
Ja, klingt ein bisschen so wie Philosophie nur über Paleo halt. Nee, aber es ist ganz, ganz cool. So chemietechnisch ist der echt gut drauf. Konstantin ist Diplom-Informatiker und der redet so ein bisschen über Paleo. Und der hat zwei coole Posts zum Thema Kohlenhydrate. Also was für Kohlenhydrate es gibt, die Unterschiede, was weiß ich, die einen, dass generell eine Hydroxygruppe dranhängt und bei dem anderen und bla, und was dann zwischen Glucose und Fructose der Unterschied ist und wie was abgebaut wird und macht halt also einfach so die wissenschaftliche Erklärung, was denn mit Kohlenhydraten in so einem Körper passiert, was die Unterschiede sind und welche denn nicht so wirklich gut sind, weil der Körper die echt schnell versucht loszuwerden.
Jetzt komm, erzähl. Jetzt erzähl die Secrets. Welche sind denn wirklich nicht so schlimm?
Fructose schlecht, Glucose gut.
Was ist Glucose drin? Komm.
steht da alles drin, kannst du durchlesen.
Okay. So einfach steht hier Glucose, der gute Zucker. Ja. Blutzucker.
Richtig, und das ist
Insulin.
Ja, es ist halt auch so, es ist immer so, wenn so Leute so, oh, mein Blutzuckerspiegel ist niedrig, ich esse mal jetzt einen Schokoriegel oder so, irgendwie Blutzuckerspiegel von normalen Menschen, ich glaube, kostet 3 bis 6 Gramm insgesamt oder so. Bedeutet, wenn du irgendwann an dem Tag irgendwas Zuckerhaltiges gegessen hast, hast du bei weitem mehr als genug Zucker. Mhm. Deswegen ist immer so ein Blutzuckerspiegel niedrig, ist einfach dein Kreislauf ist am Arsch. Punkt. Außer dass irgendwelche Insulinprobleme. Richtig. Das war die Sache. Palisophie, ganz nett. 37 Signals haben sie über David Heinemeier Hansen hat über klare Methodennamen geschrieben. Hat gesagt, du schreibst.
Literate Programming.
Richtig. Wenn du CP schreibst als Abkürzung für Copy, dann musst du dir mal überlegen, dass der Compiler das nachher eh irgendwie in einen sehr kurzen String umwandelt. Und Code ist immer eine Konversation zwischen dir und einem zukünftigen Entwickler, der es lesen muss. Bedeutet, wenn dein Methodenname Make Person and Outside Subscribe if All Access Revoked heißt, dann ist es ein guter Methodenname, weil die Leute dann wissen, um was es geht, ohne dass sie sich den kompletten fucking Code durchlesen müssen, um rauszufinden, was denn eigentlich Subscribe-Attributzen bedeutet. Und also ich finde es gut, ich mache auch immer lange Methodennamen und er macht das auch und sagt, das ist gut.
Deswegen muss das stimmen.
Ja, wenn quasi. er und ich das machen, das kann nur gut sein. Oh. Also macht mal Methodennamen, wo Leute auch wissen, um was es geht und macht Variablennamen, wo Leute wissen, um was es geht. Die 5 Kilobyte, die ihr dann im Endeffekt im ganzen Projekt mehr an Source Code habt, werdet ihr wahrscheinlich verkraften können. Ja.
Genau. Aber manchmal macht es halt auch mehr Sinn, es einfach irgendwie kurz zu nennen.
Was ist das RT-Linux-Manifesto?
Das, genau. Ich habe es gelesen. Ich habe es komplett gelesen. Und zwar, es geht um Real-Time-Linux.
Oh, Hard-Real-Time.
Hard-Real-Time-Linux. So es geht Pille-Palle. Genau, es geht um den Hardcore-Super-Linux Real-Time-Shit. Und das Manifest selber ist relativ weit schon.
Das Manifest.
Genau, also es geht tatsächlich darum, also es wird so ein bisschen beschrieben auch, was ist denn überhaupt Realtime? Und was hat man da für Anforderungen? Was bedeutet es, wenn man darüber redet? Weil es ist ganz oft so, Realtime, das heißt, es muss irgendwie schnell antworten oder so. Aber da drin wird es halt wirklich nochmal richtig beschrieben und wie es umgesetzt wird in einem für einen Linux-Kernel. Das Coole ist halt einfach, also wenn man sich das durchliest und wenn man dann halt zum Schluss schaut, wie haben sie es wirklich gemacht. Und dort ist es wirklich so, du hast quasi darunter, hast du als unterste Schicht, hast du einen Realtime-Kernel und dann hast du als einen Slot in dieser Realtime-Kernel, hast du den kompletten Linux-Kernel. Und das heißt quasi, du hast für Realtime-Applikationen hast du immer den bestimmten Slot halt Zeit. Und für alles, was halt irgendwie normal Linux ist, das läuft dann halt in diesem Linux-Slot. Und das ist halt schon echt cool. Also dem quasi einen kompletten Linux-Kernel und sagen, ja, das ist eh bloß eine Applikation, die irgendwie Sachen tut. Und deswegen kriegt die auch halt eine bestimmte Anzahl von bestimmten Zeitslot und kann halt in dem arbeiten, so hart, wie sie will. Und alle Realtime-Applikationen sind trotzdem noch immer noch genauso schnell.
Genau.
Und sie ignorieren einfach alles, was der Linux sagt. Also der Linux-Kernel sagt zum Beispiel so, ignoriere einfach alle
Interrupts.
Alle Interrupts, genau. Und sagen, nee, ja, machen wir nicht. Fuck you.
Genau.
Linux-Kernel. Wir wissen es nämlich besser. Und das ist ziemlich cool, ist auch relativ kurz, irgendwie 10 Seiten oder so. Und wenn man wirklich mitreden will bei Realtime, also nicht wirklich mitreden, sondern einfach nur weiß, worum es geht, wissen will, worum es geht, dann kann man sich das mal anschauen.
Kann man lassen. So. Phishing by Data URI. Du gleich wieder.
Genau. Das muss ich kurz suchen. Genau. Es geht nämlich darum, in dem Paper geht es darum, du, also normalerweise ist es ja so, du kriegst irgendwie eine Phishing-E-Mail und wenn du dumm genug bist, dann drückst du halt da drauf und dann wird die auf irgendeinem Server gehostet, der halt geknackt wurde vorher. Aber das Coole ist, bei dieser Art, bei Data-URIs hast du quasi die Möglichkeit, eine komplette Webseite in eine Data-URI reinzustecken. Und wenn du darauf klickst, dann gehst du nicht auf den Server, sondern das ist quasi alles in dieser URI mit drin.
Also Base64 decodet, da ist alles HTML, CSS und Zeug drin.
Genau. Und das ist super cool eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, da hast du irgendwie so, keine Ahnung, hast ein bisschen Platz.
Kannst du den Payload direkt in die E-Mail?
In die E-Mail mit reintun.
Aber wobei, dann müssen es in die URL.
In Data-URI halt, ja.
Genau, aber dann müsstest du quasi, also hast du so eine URL in der E-Mail drin.
Ja, aber also du kannst ja sagen, klick hier.
Und dann hinter hier steckt es. Gibt es ja nicht ein Maximum, was die Browser irgendwie an Länge von URIs irgendwie.
Also das, die haben da auf jeden Fall irgendwie eine ganze Menge.
Scheint zu gehen.
Ganze Menge Shit reingetan. Also irgendwie so ein paar Kilobyte. Hm? Geht da irgendwie 32 Kilobyte oder sowas.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eine Begrenzung. Keine Ahnung.
Also wir haben tatsächlich mal per Base64 über ein Socket Bilder verschickt, von daher geht das
schon. Ja, ich mache immer bei meinen.
Und das, wir haben es dann halt direkt auch in den DOM eingebaut.
Ja, ich mache es bei Unit-Tests. Jedes Mal, wenn einer von unseren Integration-Tests crasht, dann wird ein Browser-Screenshot direkt ins HTML gefrickelt. Also im Endeffekt kommen da teilweise 9 Megabyte HTML-Dateien raus. Genau,
also das geht schon. Geht. Also. Und das ist, also ich finde es halt eigentlich schon eine coole Sache eigentlich.
Cool.
Ist ein Paper zu, deswegen super muss Bonus. Gut sein. Design of SQLite 4?
Genau, total, also richtig geile Übersicht. SQLite 4, also SQLite kennen ja die meisten, ist eine echt hart, also irgendwie erstmal hart getestet. Irgendwie, ich glaube, der Code zu Test ist irgendwie 1:2, also es gibt doppelt so viel Testcode, wie es Code gibt.
Muss gut sein.
Und SQLite 4, die Designprinzipien, das ist nicht der Nachfolger von SQLite 3, sondern wird parallel irgendwie entwickelt. Das ist auch eine Asset-Datenbank und die benutzen ein paar echt krasse Sachen. Sie haben erstmal so eine Key-Value-Storage-Engine, die pluggable ist. Sie werden, da steht jetzt halt in diesem Blogpost steht ein bisschen drüber, was es so gibt, dass der Primary Key immer der echte Primary sein muss, nicht nur ein Unique Constraint, was irgendwie auf SQLite 3 nicht so ist, aber das ist schon so lange draußen, dass sie es nicht mehr ändern können. Sie sagen, die Storage Engine, die eingebaut sein wird, wird eine Log Structured Merge Database sein. Also sowas, was Cassandra oder React hat. LevelDB von Google ist zum Beispiel sowas. Wir sagen, it is very fast, faster than LevelDB. Und sie haben dann halt eine Nested Transaction Support da drin. Bedeutet, du hast volle Transaktion, voll Asset-kompatibel, aber auf einem Log Structured Merge Datenbank. Bedeutet, das Ding sollte eigentlich echt gut sein, was Skalierbarkeit angeht. Ist schon eine recht coole Sache. Sie
also Log-Datenbanken ist eine coole Sache, wenn man sich das mal anschaut. Also du nimmst einfach irgendwie eine Transaktion und hängst die unten dran und dann ist es quasi schon fertig.
Richtig, so append-only, aber das wird dann halt bei einer Log-Structured-Merge-Database wird es dann immer noch gemerged in verschiedenen
Abständen. Da gibt es dann noch mehr Magics und so.
Genau.
Aber die Idee ist einfach sehr cool.
Ja.
Und dann kannst du nämlich quasi, also ich hab auch mal eine Log-Datenbank gebaut, einfach weil wir es, glaube ich, gebraucht haben. Und es ist halt auch super easy. Du nimmst einfach so, okay, du machst da irgendwie ein Dings rein und sagst, was du gemacht hast. Und zum Schluss schaust du einfach alles, was du davor gemacht hast, zusammen und dann halt nacheinander und dann ist schon fertig.
So wie Bitcoin zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja auch von oben nach unten eine Transaktionslog ist quasi.
Genau, also Logs, das ist halt schon ganz cool, weil du nimmst dann halt einfach und sagst, okay, ich will jetzt quasi gucken, was war es denn zu dem und dem Stand. Guckst dir einfach die alle Transaktionen da vorne und fertig.
Richtig.
Sehr cool. Also wenn man es noch nicht gebaut hat, ist es super easy.
Ja, und normalerweise, Cassandra macht es so, dass er diese Memlogs haben. Bedeutet, das wird im Speicher quasi gehalten und wenn du genügend zusammen hast oder jede Sekunde wird es dann rausgeflasht und aber die machen das dann auch irgendwie Asset-kompatibel, also wahrscheinlich so noch Append-only
mehr Magic
Gebimse. Okay. Coole Sache, echt geiles Paper.
Ja, cool. Oder Wiki-Page oder so?
Ja, also ist eine Wiki-Page, aber es irgendwie geht bis Punkt 3.6 oder so. Also dauert 15 Minuten zum Lesen, aber ist cool.
Mein nächster Pick oder Lesefu ist Startup is the new hipster. Passt halt nicht wirklich auf Deutschland, aber ist auf jeden Fall lustig zu lesen. Es geht darum, irgendwie so ein Typ arbeitet auch so mit Startups zusammen und dann meint halt einer, oh, Prezi ist so 2 Monate alt. Das benutzt doch keiner mehr. Und dann stellt halt gegenüber, was irgendwie Hipsters machen und was dann die Startups machen. Und es ist lustig. Einfach.
Gute Sache. Das nächste bei mir war A Love Letter to MIT. Und da ist, klingt ein bisschen komisch, aber ist in so einem MIT Tech, The Tech, also die MIT-Zeitschrift, so eine Liebeserklärung an MIT von jemand, der da nicht studiert hat, sondern von generell jemand, der einfach sagt, wie cool das da eigentlich ist, dass du, dass die quasi sich nicht verschließen, dass die echt offen sind. Sie sagt halt, sie hat, ich denke, es ist eine sie, Bachelor from Wellesley College, ich glaube, Wellesley gehen nur Frauen, hat Boston University einen Master gemacht und irgendwie dann nachher Postgrad Harvard, aber sie haben halt, hat halt oft bei MIT Vorlesungen besucht, sie hat die Bibliothek nutzen können und die machen das wohl einem echt einfach, weil MIT halt darauf aus ist, dass sie Wissen verbreiten. Dann kannst du einfach sagen, ich würde gerne bei euch eine Vorlesung besuchen. Die sagen, ja echt, kein Thema, komm vorbei, muss nichts zahlen, super. Und du darfst dann auch The Ride benutzen. Also The Ride ist irgendwie in Boston so eine Geschichte, die ist ein extra Bus, die haben quasi ein eigenes Busunternehmen, das immer zwischen den Campuspunkten in der Stadt die Studenten fährt. Die fahren nicht nachts heim, weil sie sagen, Leute, ihr
wohnt bei uns irgendwie in den Dormrooms oder ihr wohnt bei euch da in euren Frat-Houses, aber dass ihr nachts noch sicher nach Hause kommt von unseren Laboren und so weiter, die halt über die komplette Stadt verteilt sind, fahren wir euch einfach mit dem Bus. Sehr cool. Sie lassen dich, sie Professoren betreuen, Studenten, die nicht von ihrer Schule sind. Einfach nur, wenn sie sagen, wenn was cool ist, betreuen wir die. Und das ist halt so einfach eine nette Sache, die zeigt, was das MIT so besonders macht, weil sie einfach keinen Stock im Arsch haben. Die haben einfach ein fucking offenes WLAN, jeder kann in ihre Bibliothek und es ist einfach die richtige Art, wie man so Exzellenz quasi heranzieht, indem man einfach offene Strukturen hat und das Lernen quasi eher als Prozess, als Privileg ansieht.
Ja,
und das ist mal ganz nett zu lesen, gerade wenn man, ich denke auch, wenn man irgendwie in Forschung und Lehre tätig ist, einfach mal durchlesen und überlegen, was man eventuell bei sich da einbauen könnte, um Leuten das Leben leichter zu machen und nicht so verquert, ja, wenn du hier kopieren willst, musst du einen Antrag ausfüllen und
3 Euro bezahlen.
3 Euro Blatt. Fucking, ja, genau. Doof.
Genau, doof oder gut oder beides.
Beides.
Genau. Ich habe noch ein Lesefu, nicht wirklich Lesefu, sondern mehr so Mach-Dingsi. Es gab nämlich ein Capture the Flag von Stripe. Stripe ist diese Firma, die diese Dingsis macht.
Zahlungs-API, was genau in Deutschland geklont wurde als Paymill,
glaube ich. Paymill, genau. Fucking, wie hieß die Firma nochmal? Die Leute.
Somewhere Brothers.
Somewhere Fuckers.
Richtig. Naja.
Genau, die haben ein Capture the Flag quasi durchgeführt mit acht Aufgaben. Und es war schon echt cool. Also es waren auch wirklich Sachen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ziemlich cool, dass ich das jetzt gelernt habe dabei.
Ja.
Weil da gab es zum Beispiel eins mit Sha-1
das war sehr geil, ja.
Extension-Angriff. Und es ist halt schon echt cool. Also du hast, also es geht quasi darum, dass du...
Oh, alle 8 Level.
Respekt. Ich hab ein T-Shirt quasi noch nicht, aber es kommt bestimmt irgendwann an.
Cool.
Ich habe in Level 7 oder so ein bisschen geslackt, habe gedacht, ja, ist ja bestimmt noch Zeit und dann, oh shit, ich habe nur irgendwie 3 Stunden aus.
Aber es ist halt, also man muss schon sagen, man muss schon verdammt gut sein, um das
zu bekommen. Ja, also es waren tatsächlich ein paar Sachen da, wo ich mir gedacht habe, oh shit, das war ganz schön schwer.
Richtig.
Zum Beispiel die 5, ich weiß gar nicht, was die 5 war, ich guck's mal ganz kurz nach.
Ja, da gab es auch so ein netten Walkthrough-Blogpost.
Der alles nochmal erklärt hat, oder?
Ja, der hat dann irgendwie, nachdem es schon um war, hat er dann gesagt, okay, jetzt mal hier mein Walkthrough für das diesjährige. Ich verlinke den mal direkt runter. Ich glaube, das sollte sein.
Was war denn das nochmal? Ja, ich muss mal kurz den Source Code anschauen. You can stripe Domain Authenticator, was war denn das? Ach so, oh shit, das war schon interessant auf jeden Fall. Da ging es, also in Level 5 ging es darum, dass du quasi einen Authenticator dazu bringst, dich für seine Domain zu authenticaten. Und du hast bloß die Möglichkeit, über eine andere Kiste, die du davor schon mal quasi geknackt hast, also in Level 2 hast du eine Kiste bekommen, die du dann auch für spätere Sachen benutzen konntest. Da konntest du nämlich PHP-Code laden. Konntest du dann quasi dafür nutzen, dass der halt einen Request quasi nochmal zu der Seite zurückschickt, die dann quasi so aussieht, als wäre es von seiner Seite. Das war ziemlich cool eigentlich.
Also du greifst da echt so Systeme an, wo du teilweise einen Source Code hast, teilweise auch nicht. Teilweise sagen sie nur, so läuft es,
nee,
so
fällt sich das. Tatsächlich war immer der Source Code dabei.
Immer? Okay.
Ja, also das heißt wirklich, die Sachen waren aber auch nicht offensichtlich.
Ja.
Ach so, genau. Das Ding war, gut, hätte ich PHP, Ruby gekonnt, wäre es wahrscheinlich auch schneller gegangen. Es ging hier darum, dass du Parameter quasi setzen konntest. Und er hat immer einen Post-Request gemacht, aber du konntest dann quasi auch, wenn du da Get-Parameter rangehauen hast, dann hat das halt trotzdem als Parameter genommen.
Ach so,
und
ist so
das, ein, das,
Rails-Schwäche
das, also das sowas, ist halt auch. Und das war aber halt bloß ein Punkt, um das quasi komplett auszunutzen. Aber das war halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ohne das hast du es quasi nicht geschafft. Er hat immer nur einen Post-Request gemacht, aber er konnte niemals irgendwie Username-Passwort setzen oder solche Sachen. Es war sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Genau, ich habe 2 Walkthroughs verlinkt. Ich glaube, der 2. ist ein bisschen besser als der 1. Ist halt echt, also selbst wenn ich dabei gewesen wäre, es lohnt sich echt durchzusehen, was man teilweise für krasse Sachen.
Also das war auch so, dass man es nicht einfach copy and pasten konnte.
Ja, ja.
Also. Du musstest dann nämlich auch, wie gesagt, auf die in der letzten war sehr, sehr cool eigentlich. Also du hattest quasi eine Kiste, wo du einen Key suchen solltest und der war irgendwie geschadet auf 4 andere Kisten. Oh. Und du hast dir...
Chunk Servers heißt das.
Genau, Level. Genau. Auf, genau. die waren halt gechunkt und die erste Idee ist, okay, du guckst einfach, wie lange braucht die Kiste, um zu antworten. Mhm. Aber gegen Timing Attacks war das quasi immun. Aber was du dir anschauen konntest, war wie der Port hochgezählt hat. Das heißt, du konntest den Port vorhersehen.
Oh.
Er hat halt genau immer plus eins gezählt, wenn er halt nicht antworten konnte. Und wenn er 9 aufgemacht hat, dann hat er halt mehr Ports quasi verbraucht. Mhm. Und das war schon sehr cool. Ich hatte da leider nicht mehr so unendlich viel Zeit und musste Copy-and-Paste-Code nehmen von anderen Leuten.
Traurig.
Aber es war sehr, sehr cool. Also ich habe mir den, bevor ich ihn benutzt habe, habe ich den Code auch nochmal.
Genau, und da ist also gerade auch die 2 Walkthroughs zeigen dann für jedes die Problemstellung und dann auch die Lösung und das ist echt cooles Zeug.
Also genau, ich weiß gar nicht mehr, die 0 habe ich irgendwie schnell geschafft, aber das war auch nicht einfach. Also ich habe bei der 0 auch echt denken müssen. Mhm. Und da gab es auch so XSS und sowas. Das,
ja.
Und die hatten Bots, die dann tatsächlich immer gepollt haben und das war schon cool eigentlich. Also
Die machen sich auch echt viel Mühe. Ich weiß nicht, heuern die da Leute an wegen oder wie, weswegen machen die das?
Die
Payment-Firma.
Die suchen gute Leute. Das war auch so, ja, wenn du es irgendwie cool fandest, dann kannst du ja auch irgendwie, wir rufen dich an und so.
Nett.
Aber halt auch, ja, also die haben einfach Leute gesucht, ganz einfach. Am besten die in den USA sind, weil die anderen sind so weit weg immer.
Richtig, das nervt dann auch ein bisschen.
Ja, genau. Aber das ist, insgesamt haben es ungefähr 1000 Leute geschafft, die 8 Level zu machen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Wenn das nächste kommt, also es gab vor einem Jahr schon mal eins, das war dann aber eher auf Stack Smashing und solche Sachen.
Ja.
Und das war auch wohl nicht so easy.
Ja, also CDF lohnt sich auch, von letztem Jahr gab es noch Walkthroughs, die sind cool.
Ja.
Genau. Mimimi der Woche, du hast Arch Linux installiert.
Oh, fucking Arch Linux. God, ich hasse dich so sehr. Ey, Arch Linux, die haben ja schon komische Ideen, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie das Leben dir schwer zu machen.
Richtig. KM, Deutsch auswählen, /arch/setup, hoffen, dass irgendwas geht.
Ja, das hast du gedacht.
Ja.
Aber jetzt haben wir nicht mehr /arch/setup. Ach, ist halt einfach weg.
Wirklich?
Du hast keinen Installer mehr.
Ach so, gar nee, kein?
Du hast einfach keinen Installer mehr, weil du gesagt hast, ja, das ist zu High-Tech-Shit oder so. Und wir kicken einfach den Installer. Ich habe gerade so, wo ist denn das Arch-Verzeichnis, womit ich immer installiert habe? Und dann habe ich geguckt so, oh ja, jetzt musst du es von Hand machen und zwar komplett. Ich habe mir gedacht so, fuck you. Ich hab's,
das ist ja krass, das 2012-7-15 Installationsmedium hat nicht mehr den Arch Installation Framework, aber es gibt jetzt Arch Installer Scripts.
Ja, es sind genau, es sind 2 Skripte. Ich kann dir sagen, was sie macht. Der eine macht einen Pac-Man in einen Ordner rein und das zweite Installer-Skript macht einen Change-Root und zieht dir irgendwie dein /dev nach oder so. Die gottverdammten Huren, ey.
Super, Jesus Christ. Bin ja echt ganz froh, aber, dass ich meinen Heimserver auf irgendwie Ubuntu gestellt habe.
Ja, ich habe tatsächlich meinen Laptop installiert. Hm? Das ging auch relativ schnell, weil ich habe halt gewusst, was ich machen muss.
Ja, okay.
Aber zum Beispiel so Full Disk Encryption, das war noch nicht so cool beschrieben in den Interwebs. Fucking Arsch, echt. Aber es ist ja auch Arsch Linux, von daher passt es ja. Genau, also installiert kein Arch Linux, wenn es nicht unbedingt sein muss. Am besten R-Synken von irgendwas, was schon mal funktioniert hat. Also Backups und R-Synken und dann habt ihr einfach gewonnen. Und USB 3 XHCI Fuck-up mit meinem Laptop. Nämlich, ich habe einen neuen Laptop, deswegen musste ich auch Arch Linux neu installieren. Also ich musste es nicht, aber ich wollte halt Full Disk Encryption haben. Ich habe gerade, das ist jetzt die Chance, das mal zu machen anständig. Die Sache war, nachdem alles fertig war, habe ich halt quasi, ich habe mir auch einen mit UMTS geholt, weil ich habe gedacht, nochmal mache ich den Fehler nicht und habe keinen UMTS in meinem Laptop. Hab dann quasi so ein ThinkPad X230i, komme ich später nochmal zu, habe ich mir geholt und UMTS rein. Und wenn ich das gestartet habe mit USB 3.0 aktiviert, dann ist der Linux-Kernel abgespackt und hat gemeint, oh, irgendwelche Buffer, Verkrebelungs-Shit, was auch immer. Ich hab gedacht so, fuck you, ich wollte doch bloß UMTS und das braucht nicht USB 3.0. Hm. Da hab ich mir gedacht, okay, ich guck mein BIOS nach und da gibt's tatsächlich die Möglichkeit, USB 3.0 abzuschalten. Ich dachte, die Chance nutze ich.
Sehr gut.
Und danach hat's tatsächlich funktioniert. Also keine komischen, dein System wird nicht mehr voll.
Kein BIOS-Update mehr?
Nee, gar nichts.
Also, so.
Nee, so, also ja, keine Ahnung, unter Windows hat es ja mal funktioniert. Also ja, ich hatte da vorher Windows drauf und der hat sich da nicht.
Der patcht dann auch irgendwelche ACPI-Tables oder so, weil so. Die Hersteller ihm sagen, um was es eigentlich geht.
Ja, also es war tatsächlich irgendwas mit irgendwelchen ACPI. Ja.
Also ich habe bei meinem Heimserver deswegen nochmal abgeschmiert, BIOS-Update hat geholfen.
Ja, also ja. Ich habe es einfach gelassen und habe jetzt keinen USB 3.0, aber dafür habe ich halt einen Computer, der funktioniert.
Cool.
Und UMTS, was ziemlich cool ist. So, genau. Nice. Fucking fuckers, ey.
Okay. Ich habe die Picks, würde ich sagen, jetzt ja, gleich. Ich habe keine Meme irgendwie.
Zu den Picks.
Blockchain.info ist irgend so ein netter Service, bieten ein Online-Wallet, ist ganz interessant. Das Wallet ist quasi in AES bei denen verfügbar. Die können damit nichts anfangen, weil das AES wird von deinem Browser über JavaScript erzeugt, signiert rübergeschickt. Die haben nur die verschlüsselte Version.
Wir hatten das noch so gemacht. Da gab es mal Pastebin, so ein Pastebin,
ja, was genau,
es genauso gemacht hat. Anon Paste heißt
irgendwie
das,
glaube
ich, so. Und die Technik, ich meine, die Technik ist ja cool, weil du hast ja einfach
den URL Hash, war der,
genau,
der
du, Hash hast den, drin. Du hast den Hash und der wird ja nicht an den Server geschickt. Hm? Und dann kannst du den quasi nutzen, um deinen Krypto-Scheiß zu machen. Und das ist ziemlich
cool. Genau, und das Coole ist, also das, die bieten auch recht, also Blockchain-Info ist generell auch recht cool, um so in Bit, also das Ganze ist Bitcoin übrigens. Weiß
gar nicht, oh, Bitcoins. Oh.
Nur gut. Auf jeden Fall kannst du da irgendwelche Transaktionen verfolgen, ein bisschen Statistiken ansehen, hat eine nette API und sie bieten halt auch dieses Wallet-Ding an. Es hat mobile Anwendungen, also Android, iOS und irgendwie Opera aus irgendeinem komischen Grund. Also HTML-mäßig kannst du auch drauf. Es gibt einen iPhone-Client, wo du den quasi mit synken kannst, du kannst dann übers iPhone schnell mal Sachen hin und her schicken. Mhm. Sie bieten dir an, hat halt den Vorteil, also ich statt immer den originalen Bitcoin-Clienten, dann musst du, wenn den irgendwie 2 Tage nicht anhattest, war das erst mal 10 Minuten,
bis der
aufsynchronisiert. Wenn du draufklickst, dauert es auch erst mal 2 Minuten, bis der startet, weil da irgendwelche Blockchain, nervig.
Ja.
Ist ein bisschen komisch, das jetzt irgendwie so halb online zu haben. Das Coole ist, diese Blockchain-Info kann sich synchronisieren. Mhm. Es gibt eine Browser-Extension, die dann mit dem XML-RPC in deinem Bitcoin-Server quasi redet. Also deinen lokalen.
Ja.
Und dann kannst du sagen, hier, ja, hol doch einfach mal alle Adressen und synchronisier die mal und dann hast du in online als auch offline dieselben Konten, über die du quasi die Eingänge kontrollieren kannst. Das
ist schon ziemlich cool.
Sie bieten dir an, dann natürlich Sachen zu verschicken. Du kannst irgendwie so Sachen fordern, dann kannst du irgendwie, also wenn beide bei Blockchain sind, kannst du sagen, gib mir 5 Bitcoin, dann generiert er einen QR-Code und der andere kann auf seinem Handy sagen, okay, tick, und dann prupp, ja. Und dann ist es sofort geschickt.
Dann wird es per Infrarot rüber geschickt.
Genau, sie haben ähnlich. sie haben ganz nett so, wie heißt es, Satoshi Dice, eine, der wohl am also der meiste Umsatz in Bitcoin wird wirklich von diesem Würfelspiel verursacht. Wenn du jetzt hier Send Money machst, dann kannst du Games, gibt es Satoshi Dice und BTC Dice, dann kannst du irgendwie 0,01 Bitcoin mal an den Service schicken, wo du zu 73% irgendwie ein bisschen was wiederbekommst. Und die haben quasi hier drin, kannst dann, also wenn ich jetzt hier 0,001 eingebe, dann könnte ich eventuell das hier gewinnen oder meinst es halt weg. Dann sage ich einfach Place Bet und dann schickt ihr die Bitcoins und ich habe schon irgendwie insgesamt 50 Cent verloren. Und wenn ich jetzt irgendwie draufklicke, 58 Cent, ja, es kommt noch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn du was gemacht hast, Payment Cent, jetzt habe ich 59 Cent verloren. Das ist ganz nett, hat irgendwie, du kannst über SMS senden, du kannst über Facebook senden.
Es macht halt irgendwie Sachen.
Es ist einfach total viel Bonus-Service-Zeug. Du kannst auch ganz interessant anonym Sachen versenden. Da gibt es so Mixer. Bedeutet, der schickt irgendwie 12 Leute rein und der schickt dann halt wieder raus und keiner weiß, wie viel und was und überhaupt.
Ja, also das heißt quasi alles vereint, diese ganzen Sachen vereint.
Genau, du kannst irgendwie Withdrawal, Deposit by Phone, Deposit by Cash, alles in einem schönen Web-Interface. Mhm. Eigentlich eine ganz coole Sache, finde ich. Blockchain.info, nett.
Ja.
Und sollte nicht gehackt werden wahrscheinlich.
Mal schauen, was passiert.
Richtig.
Wahrscheinlich haben sie wieder irgendwo unencrypted Backups.
Genau. Also Scheiß. Nächste war Flydesign, aber den habe ich ihm eigentlich auch nur gesagt. Passbild. Flydie hat irgendwie ein Passbild gebraucht.
Online.
Passbildonline.de, ganz coole Sache.
Und dann schickst du da dein Passbild hoch oder was?
Nee, du machst dir einfach mit irgendeinem fucking beliebigen Handy, die sind alle schon so gut.
Installieren sie die neueste Java-Version.
Richtig, genau. Ja, ist normal, es ist ein uralter, hässlicher Java-Krepel, aber die machen so, also du machst quasi ein Foto. Ich habe das letztes Mal auch gemacht, als ich ein Passbild gebraucht habe, weil ich keinen Bock habe zum Passbild machen und dann habe ich mir einfach hingestellt, Handy, langer Arm vor die weiße Wand, gelächelt, 92 Bilder gemacht, dann aus den 92 eins ausgesucht, das nicht scheiße aussieht, immer noch so halbwegs biometrisch ist,
Und dann kannst du das da hochladen und er resized es dir quasi zurecht. Also erstmal gibt er dir ein Overlay übers Bild und sagt, hier, da müsste deine Nase sein, da müssten deine Augen sein. So von der Bundesdruckerei gibt es ja da so Vorgaben.
Ja, klar.
Und dann packt er das auf ein normales, auf ein normales Foto, packt er dir halt 6 von diesen Passbildern drauf. Bedeutet, du hast ein normales Foto, das du dann irgendwie als gute JPEG-Datei kriegst, das du dann hochladen kannst bei Mediamarkt, Bilderprint-Service.
Ja, das ist ziemlich cool.
Und dann zahlst du einfach 3 Cent für irgendwie pro Foto oder 6 Cent pro Foto und hast dann irgendwie 6 Passbilder für jeweils 1 Cent.
Ja.
Und du kannst es halt komplett von zu Hause nachts machen, irgendwie sonntags. Und dann kannst du Montag zum Mediamarkt und hast dein Bild irgendwie.
Oder du stoppst es halt einfach so rein.
Das genau, oder du hast einen Fotodrucker und dann kannst du es direkt ausdrucken. Und
oder
auf jeden Fall
gehst halt zum Mediamarkt und druckst
es. Genau, halt auf jeden Fall kannst du damit, also die Webseite ist zwar echt ein Java-Applet, aber der macht auch recht viel Bilder-Resizing und so und es funktioniert.
Du meinst, da ist es schon vertretbar irgendwie. Eigentlich ist Java nie vertretbar.
Aber eigentlich nie, aber das ist ein guter Service, den habe ich gern benutzt, jetzt habe ich meine Passbilder und ich muss es nur einmal machen und dann ist okay.
Gut genug, würde ich sagen.
Genau, da habe ich, also ist ein Postpost von mir.
Und es gibt eine iTunes-App, von daher muss es gut sein.
Was, wirklich?
Steht hier. Benutzen Sie unsere iPhone-App.
Wie geil ist denn das? Dann muss ich jetzt nicht mehr selber frepeln. Ja, iPhone, mein Passbild. Krass, wusste ich gar nicht.
Einfach
1,60, ein neues Passbild erstellen, gespeicherte Passbilder drucken, versenden.
Wie teuer ist das? 1,60?
Ja.
1,59.
Ja. Ja, auf jeden Fall sparst dir Stress und du kannst halt echt dein Bild selber sehen. Nicht immer so, du kannst den armen Fotografen halt nicht zwingen, 900 Mal ein Bild von dir zu machen.
Könntest schon, aber es kommt
richtig.
Halt nicht
so. Richtig, du hast dann halt ein Passbild, mit dem du irgendwie so halbwegs zufrieden sein kannst.
Ja.
Und ich habe es gemacht, wurde akzeptiert. Meine Ex habe ich das auch irgendwie gemacht lassen und dann auch, wo alle bisher akzeptiert. Super Sache.
Ja.
Ja.
So.
Stinkpad.
Das Thinkpad, genau. Ich komme mal ganz kurz mal Thinkpad, was ich mir geholt habe. Und zwar ist ein X230, nicht das, was da irgendwie bei Amazon nur gibt. Ich habe das bei Notebooks billiger geholt. Es hat ein i3 irgendwie Zeugs drin und ist die neueste Version. Es hat nur 800 Euro gekostet, deswegen musste ich es kaufen quasi. Und also ich muss mir tatsächlich ein neues kaufen, weil mein anderer Laptop hat meine Festplatte in Read-Only immer gesetzt. Und es kommt halt nicht so gut, wenn man da irgendwas auf die Festplatte machen will. Und das lag halt nicht an der Festplatte, sondern es lag halt in irgendein Shit Kabelzeugs da drin oder so. Komisches Hardware-Kram halt. Und der hat irgendwie, weiß nicht, er hat eine Webcam und der hat irgendwie einen Akku und hat einen Laptop und ein ThinkPad. Das heißt, er macht irgendwie das Richtige. Und er hat, ich habe mir ein UMTS-Dingsy dazu geholt. Das heißt, ich kann da auch im Internet surfen, weil das hat mich jedes Mal angekotzt, wenn ich irgendwo einen Laptop dabei hatte und keinen.
Benutzt du noch diesen, wie heißt Surf Club, Disco Club, was weiß ich, wie
es hieß?
Netzclub?
Ja. Und es funktioniert immer noch. Ich habe immer noch meine 200 Megabyte pro Monat für Free Stuff.
Cool.
Und ich habe sogar noch eine, weil es halt einfach cool ist, weil man die auch für andere Sachen benutzen kann. Ich hatte zum Beispiel irgendwie so einen kleinen Mikro-PC und der hat sich halt per UMTS am Anfang eingewählt und dann kannst du halt irgendwo hinwerfen und dann hast du halt deine Dropbox quasi, deine echte Dropbox. Genau, also wenn ihr euch Laptops holt und irgendwie mobil sein wollt und irgendwie keine super krassen Telefone habt, dann geht das auf jeden Fall mit so einem. Genau.
Skewit.
Das ist irgendwie eine Webseite über, guck mal, was beschreiben sie? A celebration of arbitrary and gracious user interface decisions collected and grumped by irgendwem and friends. Und es geht halt darum, dass du irgendwie
Das kommt von Skeuomorphism, also Sachen, die aussehen wie Sachen in der echten Welt,
ja, genau.
So Ledertuch, das, was genau, Apple aber, halt gemacht hat.
Genau, irgendwie. Aber das, was halt auch einfach eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil das ist es halt einfach.
Da gibt es ein anderes Blog, das sich über dieses Blog
lustig macht,
wo sie einfach sagen, du hast nicht verstanden, was Skeuomorphism ist. Da gibt es zum Beispiel irgendwie so eine, ich glaube, eine Wetter-App, die irgendwie Leder und dann so ein Bullauge drin mit der Welt im Hintergrund. Der hat so, das ist total Skeuomorphism. Und dann hat das andere Blog so,
aber
es gibt kein Bullauge mit einem Universum im Inneren in der echten Welt.
Nein, fucking. Aber er hat jetzt auch ein Dings ihm wahrscheinlich zurückgeschrieben hier in diesem Hello. You should be providing meaningful critique.
Ja. Nee, der andere hat einfach gesagt, das ist nein.
Und der andere hat gesagt, doch.
Ja, nee, der andere hat gesagt, ja, stimmt schon, aber
Nee, er hat, glaube ich, gesagt, einfach nur angry. Ich glaube, der andere hat aber auch keinen Sarkasmus verstanden. Aber arguing on the internet, it works. Deswegen müsst ihr es die ganze Zeit machen.
Genau. Kindleberry Pie.
Kindleberry Pi. Ich fand den Namen cool einfach.
Ach so, das war das, ja.
Genau, also du hast quasi den Kindle als Display an deinen Raspberry Pi angeschlossen per USB-Stecki. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Und er hat gemeint, ja, das ist eigentlich lustig, aber man kann mir nichts machen. Und ja, also wenn du ein Display brauchst, dann musst du das, ich glaube, du brauchst bloß irgendwie USB-Network enablen und dann connectest du per USB dran und dann hast du, bam, dein Display. Und du, also du, ich habe auch gar nicht gewusst, da gibt es tatsächlich noch so eine Szene hinter, die so Terminal-Emulators für das Kindle geschrieben hat oder kompiliert hat. Heißt. Coole Sache eigentlich. Und die behalten dann auch das, also du hast dann quasi in deinem Original Kindle hast du dann quasi so ein, hast du quasi noch diese ganzen Sachen, zum Beispiel irgendwie so Wi-Fi und wie viel Power es noch hat und diesen ganzen Shit. Cool. Und du hast es halt irgendwie mit da drin. Und da gibt es irgendwie vor DC noch drum und das ist ziemlich cool.
Nice.
Genau.
Ja, war ein netter Hack auf jeden Fall.
Ja.
Kann man nicht sagen. Wow.
Jetzt Flydi. Ja.
Und sonst so?
Flydi hat hier irgendwelche Sachen.
Was? Evolution Documentary. Nee, wollen wir nicht wissen.
Der sieht einfach super retard aus. Guck's dir an.
Naja, Flydi schaut wieder mich Männer auf YouTube an.
Oh Gott, er soll aufhören damit. Es ist cool. Achso, ja, es gibt viele lustige Sachen im Internet, habe ich schon wieder gemerkt.
Ja,
Was war denn da Lustiges? Ich hatte letztens erst was Lustiges. Achso, sollen wir jetzt einfach irgendwie Aftershow machen?
Achso, ja, nee, ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal.
Achso, ja, verabschieden.
Also, ja, heute mal der Schnelldurchlauf. Aber
Schnelldurchlauf in nur 1 Stunde 15. 2 Stunden 15.
Ja, richtig, deswegen.
Nice, I'm sorry.
Okay, dann würde ich mal sagen, tschö.
Bis dann, ciao.